Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Ja, auf jeden Fall.
Sex war so anstrengend.
Ultra!
Boah, dann auch so Classic, der Typ so, boah, war das krass.
Ja, war total krass.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Alice und Jazz, herzlich willkommen zurück.
We are back again.
Hello, hello. Wir freuen uns. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Geht's euch gut?
Auf Sehr jeden gut. Fall. Ich habe auch schon wieder Herzklopfen, ey.
Ja.
Gut so. Aber wie schön, es gibt nicht mehr viele Situationen, wo wir so richtig aufgeregt
das
sind.
Das stimmt. Da sind wir dir auch sehr dankbar für.
Ich bin euch dankbar. Also nach den letzten zwei Folgen... muss ich sagen, es ist schon spannend, dass ihr noch Herzklopfen habt.
Wie gesagt.
Nein, wir freuen uns echt riesig und sind auch vor allem mega gespannt auf deine Fragen.
Total.
Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Genau, Stichwort. Fragen. Wir haben natürlich zuerst einen Quickie vor. Diesmal werdet ihr das ja beide beantworten und ich würde sagen, vielleicht sagt ihr noch einmal ganz kurz, welche Stimme wer ist und in welcher Reihenfolge ihr antworten werdet und dann legen wir einfach direkt mal los, oder?
Yes, ich bin Jazz und ich werde die Fragen immer als erstes beantworten
und ich bin Alice und antworte danach, logischerweise.
Als drittes.
Klar. Okay, geht's los?
Yes,
ready.
Okay. Anal, top oder flop?
Flop.
Top.
Licht an oder aus?
An.
An, aber geht auch aus.
Hattest du schon mal einen One-Night-Stand?
Ja.
Ja, leider.
Hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit?
Ja.
Ja, auch das.
Kratzen und beißen, top oder flop?
In Maßen top.
Eher beißen als kratzen.
Morgens oder abends?
Morgens.
Abends.
Sex während der Periode, top oder flop?
Ah, flop.
Ich habe meine Tage nicht mehr seit 10 Jahren, also flop.
Bist du schon mal beim Sex erwischt worden?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, mein Bruder hat mir nur mal erzählt, dass er mich beobachtet hat, was ziemlich gruselig war, aber ich habe es zumindest nicht mitbekommen.
Bester Ort für einen Quickie?
Küche.
Oh ja, ja, gute Idee. Ich hätte fast Bett gesagt. Küche ist sehr gut.
Hattest du schon mal Sex mit mehreren Leuten gleichzeitig?
Ja.
Ja, auch miteinander.
Ah, das will ich auf jeden Fall hören.
To be continued.
Das war's schon mit unserem Quickie. Vielen Dank.
Yay. Ja, nice.
Wie hat sich das für euch angefühlt?
Ich war sehr unter Strom, muss ich sagen. Ich war so in schnellen Antworten.
Ich fand's so geil, weil ich habe es mir genau so vorgestellt, dass wir so gegensätzlich antworten werden teilweise. Ohne
Scheiß. Herrlich. Herrlich.
Ja, man denkt immer, wir sind so gleich, aber was Sex betrifft, haben wir auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen.
Ja, das stimmt. Das ist sehr wahr.
Oh, spannend. Das heißt, wir werden auch heute in der Folge so vielleicht ein paar gegensätzliche Meinungen hören.
Bestimmt.
Safe.
Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, stellt euch doch mal vor. Also unsere HörerInnen kennen euch ja jetzt schon von der beruflichen Seite aus. Wie sieht's denn privat aus? Wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Wo kommt ihr her? Fangen wir mal damit an.
Willst du anfangen?
Ich fange gerne an. Ich bin Jazz, ich bin 29 Jahre alt, gebürtige Kölnerin und wohne seit 5 Jahren jetzt in Berlin. Auch wenn ich immer sehr extrovertiert wirke, bin ich eigentlich ein sehr introvertierter Mensch und bin wahnsinnig gerne alleine zu Hause. Also mir fehlt das auch gar nicht, selbst wenn ich 2 Wochen gar keine sozialen Interaktionen habe, habe ich gar kein Problem mit. Ich nähe wahnsinnig gerne und ja, am liebsten verbringe ich Zeit mit meiner besten Freundin Alice.
Und wie lange bist du schon Single?
Seit 10 Jahren.
Okay.
Ich hatte in meinem Leben einen einzigen Freund, mit dem habe ich mit 18 ungefähr Schluss gemacht. Und ja, seitdem bin ich eher so ein beziehungsvermeidender Typ.
Okay, spannend. Ich bin gespannt, da kommen wir dann gleich zu, ob das deinem Sexleben im Wege stand oder förderlich war. Who knows? We will find out.
Alles klar.
Alice, wie sieht's mit dir aus?
Also, ich bin Alice, wie ihr jetzt schon wisst. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Bayern. Bitte verurteilt mich nicht. Noch schlimmer aus dem Frankenland. Ich hoffe, man hört auch den Dialekt nicht mehr. Bin jetzt aber seit 4 Jahren in Berlin. Bin damals Jazz nachgezogen, weil wir uns 2017 kennengelernt haben auf einer Shootingreise nach Kroatien. Auch alles sehr zufällig beziehungsweise schicksalshaft.
Ja.
Und haben dann 2 Jahre Fernfreundschaft geführt und sind dann beide nach Berlin gezogen. Sind hier auch sehr glücklich, auch wenn wir eigentlich überhaupt keine typischen Berlinerinnen sind.
Gar also nicht.
Jetzt nicht so krasse Partymäuse, wobei wir das KitKat durchaus schon besucht haben, so ist nicht. Oder die ein oder andere sexuell offene Party. Ansonsten bin ich eher der Beziehungsmensch von uns beiden. Ich war in vielen Beziehungen bestimmt 5, 6, wenn man alle zählt. Bin auch aktuell seit einem halben Jahr in einer Beziehung, die mich sehr, 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 sehr glücklich macht. Ich würde auch sagen, die erste, ja, zukunftsorientierte Beziehung, mit dem ich mir wirklich alles vorstellen kann, den du auch abgesegnet hast.
Ich liebe ihn. Ich liebe ihn als ihren Freund.
Oh, ja, das darfst du nicht zu laut sagen, ja, weil ich habe das auch meiner Mutter gesagt, dass du ihn liebst und sie hat das wörtlich genommen und hat dann gefragt, wie wir das so machen und ob ich damit klarkomme.
Es macht mich wirklich wahnsinnig glücklich, wie glücklich er sie macht. Das kann ich nicht anders sagen.
Ja, oh, das ist nee, richtig das ist schön. Richtig, richtig schön. Auch einen echten Berliner habe ich mir geschnappt. Ist auch eine sehr süße Kennenlerngeschichte gewesen, die ich gerne erzählen kann. Und ansonsten haben wir eben unseren Podcast. Privat bin ich gerne kreativ. Ich mache Musik, male, tanze. Ja, so richtig ein bisschen spirituell angehaucht. Ja, Astrologie ist auf jeden Fall auch ein Thema. Und wir haben beide 2 Hunde sozusagen. Nicht sozusagen, wir haben 2 Hunde, Punkt.
2 hypothetische Hunde zu Hause.
2 hypothetische Hunde, die ziemlich echt scheinen.
Ja, auf jeden Fall.
Und die haben wir auch beide zusammen. Also das ist auch...
Jeder denkt immer, welcher gehört denn wem? Nein, die gehören beide uns.
Ja, etwas verrückt, weil...
Ich fand das auch so schön. Muss ich kurz unterbrechen, da habe ich nämlich so oft noch daran gedacht, nach unserer letzten Aufnahme. Ich meine, ihr hattet gesagt, wir sind platonische Lebenspartnerinnen.
Ja.
Mhm. Und das fand ich so schön.
Ja. Nach 7 Jahren sind wir dann auch auf eine begriffliche Bezeichnung
das
gekommen.
Stimmt. Wir haben eine Schublade für uns gefunden.
Ja, weil uns auch bewusst ist, dass natürlich unsere Freundschaft echt über normale Definitionen hinausgeht.
Auf jeden Fall.
Wir sehr viel Zeit miteinander verbringen, wir zusammen arbeiten, eben den Domina-Job haben, zusammen kreativ sind mit dem Podcast oder Twitch und eben auch die Hunde haben.
Und generell so quasi unser ganzes Leben miteinander verbringen.
Durchaus auch unsere Sexualität hinterfragt haben.
Auf jeden Fall gab es auch diese Phasen.
Als wir uns kennengelernt haben. Und ja, mittlerweile haben wir es eingesehen. Wir sind einfach füreinander bestimmt.
Ja.
Und ja,
ihr Freund hat
eine
auch
sehr platonische Liebe.
Definitiv. Ihr Freund hat auch akzeptiert, dass er uns beide gemeinsam einkauft.
Ja.
Richtig schön. Danke, dass ihr da seid.
Danke, dass ihr da sein dürft.
Vielen, vielen Dank.
Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Bevor ich euch frage, wie ihr untenrum ausseht, ihr kennt das ja schon aus den Folgen, die ich bis jetzt so veröffentlicht habe, würde ich gerne noch so ein bisschen die Eckdaten klären bei euch und mit Identität und Sexualität anfangen. Gerade Alice, weil du schon sagtest, ihr habt eure Sexualität auch schon mal hinterfragt. Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Ja, also ich bin eine ganz klassische Cis-Frau, habe mich früher immer als hetero bezeichnet und betrunken mal das ein oder andere Abenteuer mit einer Frau erlebt. Jetzt mittlerweile würde ich behaupten, dass ich mindestens bi-neugierig bin und habe auch wahnsinnig Interesse, mehr Erfahrungen mit Frauen zu sammeln, weil, let's be honest, Frauen sind wunderschön. Da bin ich allerdings auch ziemlich picky. Also ich habe schon eher die Tendenz zum Heterosexuellen, würde aber dennoch sagen, ja, etwas bi.
Ich bin auch eine Cis-Frau und ich bin auf jeden Fall deutlich mehr hetero als du, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Meine Bi-Neugier heißt eigentlich Jazz. Das heißt, die Erfahrungen, die ich mit Frauen gemacht habe, die positiv waren, die waren auf jeden Fall mit dir. Mhm. Ansonsten hatte ich auch den ein oder anderen Dreier, der aber furchtbar war mit anderen und der auch nicht wirklich als Dreier zu zählen ist. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so krass an Frauen interessiert. Also ich merke, dass da auf jeden Fall ja keine Beziehungsintention dahinter steckt. Ich finde Frauen wunderschön. Ich finde Frauen eigentlich auch schöner als Männer. Mhm. Und die Vorstellung im Kopf ist natürlich ganz, ganz, ganz toll. Und es gab Phasen, da habe ich mir gewünscht, lesbisch zu sein, auch wenn es bestimmt nicht so leicht sein würde, ja, wie man sich das immer vorstellt.
Ja,
aber ja, ich musste es mir dann auch irgendwann mal einfach eingestehen. Ich stehe ganz schön krass auf Schwänze.
Ja. Als wir uns in Kroatien kennengelernt haben, war Alice der festen Meinung anfangs, dass ich lesbisch bin und dachte sich, oh mein Gott, sie ist so cool, ich muss jetzt auch lesbisch werden.
Oh. Also so hat's eigentlich bei euch angefangen.
Ja, das war so verrückt, weil ich habe sie gesehen, sie ist aus dem Auto gestiegen damals und das hat sofort geklickt.
Mhm.
Und wir haben uns dann ewig lange auf dem Balkon unterhalten und ich weiß nicht, ich hatte so den Eindruck von dir, dass du definitiv lesbisch bist, mindestens bi. Und ich dachte mir einfach so, boah, ich muss jetzt irgendwie auch auf sie stehen. So, ich will mit ihr zusammen sein.
Ja. Hat ja doch irgendwie geklappt.
Ja. Wir haben den platonischen Weg dann gefunden.
Ja.
Ja, krass. Richtig schön.
Ja.
Wie viele Sexualpartner hattet ihr denn bisher?
Oh Gott, so viele.
Ich habe auch so eine Liste. Da sind jetzt, warte mal, wie viele sind da aktuell drauf? Moment, ich muss mal eben nachgucken.
Okay, also du bist eine Listenführerin.
Ja, wir haben beide eine Liste, aber nur mit Namen. Ja, es ist jetzt nicht so, als hätte ich da eine PowerPoint-Präsentation mit Bildern und Beschreibungen. Aber
Notensystem
es gibt
noch.
Namen und Sternchen, wenn es gut war.
Ja, das habe ich jetzt nicht.
Das habe ich schon. Und ein X, wenn es in der Beziehung geendet ist.
Mhm.
Aber ja, vor allem, um einfach einen Überblick zu bewahren. Ich glaube, mir war irgendwann mal wichtig, nicht jetzt meinem Partner sagen zu können, wie viele ich im Bett hatte, sondern eher dem kleinsten One-Night-Stand eine gewisse Bedeutung zu geben, weil ich fand das immer ein bisschen, sagen wir so, wenn ich gefragt habe, kennst du deinen Bodycount, ging es mir nie um die Zahl, aber mir ging es darum, dass der andere trotzdem noch eine Wahrnehmung dafür hat, wem er sich hergegeben hat, beziehungsweise wie vielen, und dass man wenigstens eine Erinnerung daran hat, um es irgendwie auch wertzuschätzen und zu sagen, okay, da gab es jemand, wir haben eine Zeit zusammen verbracht.
Mhm.
Und deswegen habe ich angefangen, diese Liste zu führen, irgendwann vor ein paar Jahren, und bin mittlerweile, ich glaube, bei 63.
Ja. Mhm. Bei mir sind es 44.
Ja.
Okay. Dann sind wir, glaube ich, jetzt an einem Punkt. Wir haben jetzt so ein grobes Bild. Mhm. Jetzt brauchen wir das optische Bild. Und
nice.
So wie ich das aus eurem Podcast mitbekommen habe, nehmt ihr das Wort Pussy, oder?
Ja, ich schon. Ich habe es dir beigebracht, ne?
Ja, tatsächlich.
Weil du mochtest das eigentlich gar nicht.
Ich fand das früher ganz furchtbar. Ich, mittlerweile sage ich es auch tatsächlich. Ich habe mir das sehr angewöhnt.
Ah ja, okay. Ja,
ich finde irgendwie, dass das so süß klingt.
Ja,
also,
stimmt.
Du hattest so eine perverse Assoziation.
Ja.
Aber ich fand das immer so niedlich. So,
ja,
so meine
stimmt.
kleine Pussy. Das klingt so ein Kätzchen irgendwie.
Ja. Ich muss mir mal, ich verstehe beide Gefühle sehr stark gerade.
Ja.
Ich muss mir mal Gedanken machen, wie meine Position ist.
Ja, wie gesagt, ich hatte gegen den Begriff eine richtige Abneigung und mittlerweile bin ich so, nee, irgendwie nenne ich sie jetzt mittlerweile auch so.
Ich fand eigentlich nur Muschi immer schlimm.
Das hast du gesagt,
ja,
oder?
Aber das mag ich auch nicht mehr irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso.
Muschi
klingt, ich kann nicht so anfangen.
Nach Kleinkind irgendwie, also.
Beim Wort Muschi höre ich das einfach immer in so einer richtig angeraunsten, übergeilen Männerstimme. So Muschi.
Ja, also so, zeig mir mal deine Muschi.
Ja, genau so. So höre ich es immer und deswegen ist es raus.
Ja, nee, verstehe ich.
Okay, das heißt, wir nehmen jetzt Pussy. Mhm. Und wollt ihr mir mal erzählen, wie eure Pussys so aussehen?
Sehr gerne. Wir können ja in dem Kontext auch Vulva sagen.
Also okay. Vulva und Vagina, stimmt.
Genau,
ja.
Und das Äußere, ne, ist ja Vulva.
Mhm.
Und ich finde sie tatsächlich, also ich liebe sie, ich finde sie optisch total schön. Wie beschreibe ich das am besten? Also ich würde sagen, dass die inneren und äußeren Vulvalippen relativ gleich lang sind. Also man sieht die inneren Vulvalippen und auch den die Kitzlerkapuze, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, die Kapuze, die halt da drüber hängt so. Mhm. Die schließen quasi bei mir mit den äußeren Lippen ab. Mhm. Die äußeren sind so wie meine Hautfarbe einfach. Die inneren sind braun, obwohl wiederum die Kapuze ist rosa. Und nach innen wird's halt auch rosafarben.
Also so ein hübscher Farbverlauf.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin tief beeindruckt. Hast du sie noch mal kurz angeschaut, oder?
Ich schaue sie regelmäßig an.
Ich habe gerade so den innerlichen Drang, noch mal auf Toilette zu gehen und die Farben zu checken.
Kurz gucken.
Nee, ich gucke mir die regelmäßig an, ja.
Aber man muss auch echt sagen, so ganz klischeehaft oder eklig klischeehaft ausgedrückt, du hast die perfekte Barbie-Pussy. Das ist einfach so.
Ja, aber jetzt nicht so Coinschlitz, also nicht so, dass man eben nur die äußeren Lippen sieht, sondern es ist schon so ein gemeinsamer Abschluss, sage ich mal.
Und ja, ich weiß, wie ihre Pussy aussieht. Ich habe sie schon von Nahem gesehen. Ja, ich würde sagen, meine ist ähnlich, aber mein Kitzler ist auf jeden Fall um einiges größer als deiner. Mhm. Wow, wie beschreibe ich sie? Also meine inneren Schamlippen, die waren mal sehr viel länger als die äußeren. Mhm. Das liegt daran, dass das nicht mehr so ist, weil ich sie mir, ich glaube 2020 habe operieren lassen. Und bevor jetzt alle aufschreien und sagen, wie schlimm das ist, ich weiß, das ist ein heftiges Thema. Es ist auch ein Thema, was mich Jahrzehnte belastet hat. Es war sogar so schlimm, dass ich mir damals als Kleinkind, ja, was heißt eingeredet? Ich hatte die Angst, dass ich ein Zwitter bin oder so. Man muss echt dazu sagen, dass erst in den letzten 2-3 Jahren habe ich das Gefühl, da eine gewisse Aufklärung auch existiert in Social Media und im Internet generell, dass vieles ja auch total normal ist und auch so sein sollte. Aber klar, wenn man so als junges Mädchen dann irgendwie nur so Pornos konsumiert oder ja versucht, irgendwelche Bilder herauszufinden, dann sind das eben die perfekten Barbie-Pussys.
Ja, ist so.
ja, ich würde mehr dazu erzählen in unserer eigenen Podcast-Folge, was die Hintergründe betrifft zur Operation, weil du hast das auch machen lassen.
Ich dachte, ich sag das im Anschluss, aber ja, bei mir ist die rechte innere Vulvalippe auch gekürzt worden. Da war ich allerdings 14, 15 Jahre alt, so um den Dreh.
Das ist nämlich das Spannende daran, dass wir theoretisch das Gleiche haben machen lassen, aber aus unterschiedlichen Beweggründen, sage ich mal, in völlig unterschiedlichen Alter.
Ja.
Altersstufen. Stufen, danke. Ich wusste nicht. ja, und ich glaube, meine Farben sind relativ hell. Also ich will nicht den Begriff Hautfarben sagen, weil Hautfarben kann alles sein. Aber ich würde sagen, eher ein helleres Braun. Also nicht rosa, sondern wirklich eher beige. Ja, ich bin komplett rasiert. Also ich mache das auch sehr gerne für mich selbst, ehrlich gesagt. Ich hatte zeitweise auch manchmal so einen Strich oder so, aber ich finde das so kompliziert, nicht rasiert, dann einmal hinterher zu sein. Boah, ich habe mich auch schon so geschnitten. Deswegen, ich mag einfach das Gefühl von einer glatten Pussy. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das für den Typen mache. Mein Freund würde es auch länger nicht nur akzeptieren, sondern auch gut finden. Aber ich bleib dabei. Und ja, auf jeden Fall schaut auch mein Kitzler und meine inneren Schamlippen nach wie vor ein bisschen raus. Also sie ist auf jeden Fall eher ein Outie als ein Innie, oder wie heißt das?
Ja, ich glaube, das nennt man echt.
Den Begriff habe ich letztens erst gelernt.
Ja? Ja, ja. Ich kenne irgendwie nur Outie, aber ich kenne das Gegenteil nicht.
Nee, Innie ist das. Innie. Ja, tatsächlich. Lol.
Sagt man das nicht auch bei Bauchnabeln?
Stimmt, ja, ich glaube auch, ja, stimmt. Ist ja, ja egal. Vergleichbar.
Oha, da habe ich auch ein Outie. Ich sehe Parallelen.
Wie heißt das dann bei mir, wenn das so eben gleichmäßig?
Ja, aber du hast so ein Loch.
Nee, ich meine die Vulva.
Ach so.
Ich sag dann ein
Loch. Ja, da hast du auch ein Loch. Wow. Ich glaube, ja, wenn die, naja, ich
bin, ja. Eben nie.
Eben nie. Ja, deine ist schon eher ein Innie.
Ja,
Nee, mein Schatz, das ist kein Outie, die ist
nee,
so
aber
bedeckt.
Die sind gleich lang. Also die inneren Lippen, die sind genauso lang, also man sieht die schon.
Okay, ich find's gut, dass wir an dieser Stelle schon diskutieren.
Ja, ja.
Ich dir sage, wie deine Pussy ausschaut.
Also ich habe jetzt mal ganz kurz gegoogelt, das heißt Mrs. Tulip.
Das klingt so süß, das finde ich richtig schön.
Also du hast eine kleine Tulpe.
Oh, das finde ich voll schön. Meine kleine Tulpe. Ich finde, dass du sie einfach jetzt auch so von nun an nennst.
Ja, das finde ich süß.
Ja.
Vielleicht übernehme ich das. Dankeschön.
Ich überlege gerade, welche Blume zu mir passt. Wahrscheinlich eher so eine Pfingstrose oder so.
Nein. Das ist doch schön.
Ja, das sind meine Lieblingsblumen.
Ich weiß gar nicht, ich muss gerade an so eine Osterglocke denken.
Wow.
Klingt auch sehr sexy.
Die sind voll schön.
Ey, das ist eigentlich voll die gute Quickie-Frage, wenn dein Genital eine Blume wäre.
Ja, ja, voll. Sehr gut, direkt gemerkt. Nice.
Okay, ich
waren
kann
wir
mir...
mit deiner Beschreibung?
Ah, Brüste noch,
ja,
genau. Oder?
Oh ja, bitte. Her mit euren Brüsten.
Ich habe ziemlich kleine Brüste, also das ist so ein B-Körbchen, würde ich sagen, worunter ich früher extrem gelitten habe. Ich habe auch in der Schule diverse Mobbing-Erfahrungen deswegen erleben müssen und war mir auch immer hundertprozentig sicher, dass ich sie mir irgendwann operieren lasse. Mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr als notwendig. Ich mag meine kleinen Brüste, die sind richtig schön geformt, wie so kleine Äpfelchen oder so, weiß ich nicht.
Ich liebe die auch.
Ich habe ziemlich kleine Brustwarzen, die sind auch braun und der rechte ist gepierst.
Habe ich auch immer noch großen Respekt vor, dass du das gemacht hast.
Ja.
War safe sehr schmerzhaft.
Ja, obwohl ich muss sagen, mein Lippenpiercing war deutlich schmerzhafter. Das geht ja so durch, das geht ja so durch die ganze Lippe durch. Und das hat wirklich deutlich mehr wehgetan als Nippel, muss ich sagen.
Hm. Ich habe auch Händchen gehalten.
Ja.
Sehr gut. Ja, und zu meinen Brüsten.
Die wunderschönsten Brüste, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und als ich sie das erste Mal gesehen habe, kam ich überhaupt nicht klar. Diese Frau hat so fantastische Brüste.
Okay.
Ja, so viel zur Beschreibung.
Wir wissen es jetzt Bescheid.
Ich muss auch dazu sagen, ich hatte viele Jahre echt, was heißt ein Komplex? Ich habe zumindest meine Brüste nicht so wahrgenommen, wie sie anscheinend von außen wahrgenommen werden. Und ich weiß auch noch, dass sie damals in Kroatien irgendwie so im Whirlpool waren und irgendwie haben alle Mädels ihre Oberteile ausgezogen. Und das war so das erste Mal so komplett entblößt. Und ich weiß noch die Gesichter von allen. Und du, die da stand und meinte, willst du mich verarschen? Was hast du für krasse Titten?
Ich kam gar nicht klar. Ich habe die gesehen das erste Mal ohne irgendein Oberteil. Ich war völlig mindblown. Hab ich gefragt, ob die echt sind? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich weiß es nicht.
Die sind wirklich, das glaubt man nicht, dass Gott so schöne Brüste geben kann.
Okay, okay. ja, also ich glaube, es ist mittlerweile, ich weiß nicht, ein CD-Körbchen.
Ja, irgendwas dazwischen.
Das war auch ein bisschen variabel, weil ich habe vor 2 Jahren sehr viel Gewicht verloren. Eher unbewusst, ehrlich gesagt. Das heißt, die waren sehr klein plötzlich, was irgendwie komisch war. Und jetzt sind sie aber wieder größer. Und meine Form ist auf jeden Fall echt super schön, finde ich. Die sind sehr rund, sehr voll. Meine linke Brust ist auf jeden Fall ein bisschen größer als meine rechte. Also so perfekt sind sie jetzt nun auch wieder nicht, okay?
Ich habe noch nie gesehen, dass irgendeine größer ist, aber okay.
Ja, man sieht das, weil die linke so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ovaler ist als die rechte. Also je kleiner die Brüste sind, umso runder sind sie meistens. Und ich glaube, meine Unsicherheit kam daher, dass ich meine Nippel nicht so perfekt fand, weil ich Schlupfnippel habe, die aber bei Erektion oder Berührung steif werden. Mhm. Das heißt, es sind Nippel, die theoretisch in Anführungsstrichen perfekt aussehen können, ja, wenn ich einmal kurz reinzwicke oder erregt bin oder es kalt ist. Und dann sieht es eben aus nach dieser ja fotogeshoppten, perfekten Brust. Aber wenn ich jetzt einfach nur ja random chille und mein T-Shirt ausziehe, dann sind die eher flach, die Nippel, die Vorhöfe, heißt das so?
Ja.
Ja, der Kranz.
Ja, ja,
das ist der Vorhof. Nippelkranz, Vorhof, ja. Und nur die Spitze des Nippels zieht sich quasi rein. Und ich hatte da echt krasse Komplexe, was auch völlig übertrieben war, weil noch nie in meinem ganzen Leben irgendjemand das negativ kommentiert hat. Typen das auch nicht mal checken, ja, muss man ehrlich sagen.
Nicht nur Typen.
Ja. Aber ich hatte irgendwie super Komplexe und ich weiß auch noch, wie ich dann immer, je nachdem, wenn es dann dazu kam, sich auszuziehen, wie ich die vorbereitet habe sozusagen, also erstmal reingezwickt habe, damit sie dann eben perfekt aussehen. Aber klar, wenn du halt dann länger mit jemandem zusammen bist, dann sieht er sie in jeder Form. Und mittlerweile bin ich da auch so okay damit und das ist so normal und ich weiß sie echt zu schätzen. Ja, also das hast du mir definitiv beigebracht, dass ich dankbar sein muss
für diese Brüste. Also ich würde auch sagen, also wenn jemand so über meine Brüste reden würde, dann das geht schon aufs Ego, das ist schon schön.
Ich habe sie bezahlt.
Nee, schon völlig zu Recht, wirklich. Ja. Ich liebe sie.
Und die Farbe eher, ich würde sagen, auch ähnlich zu meinen Vulvalippen, so ein dunkleres Beige. Also eher braun als rosa. Ich habe auch mal gelesen, dass die perfekte Lippenfarbe für einen die Nippelfarbe ist.
Habe ich auch mal gelesen. Ja. Ich habe es aber noch nie ausprobiert.
Alle erstmal im DM so die Titte raus. Mit den Lippenstiften vergleichen. Am besten auch so die Proben direkt auf der Brust ausprobieren.
Ja. Geil.
Ja,
großartig. Finde ich gut.
Ich muss sagen, ich wollte eigentlich mit irgendeiner lustigen Frage starten. Ich hatte mir schon so eine zurechtgelegt und dachte mir so, ach, das wäre doch bestimmt lustig. Ich muss jetzt aber einen kurzen Ausflug machen, weil ich das so krass finde. Ihr zwei sitzt ja jetzt hier virtuell vor mir und ich habe mich ja schon damals, als ich euch im Podcast, also in eurem Podcast sprechen habe, hören, so ziemlich in euch verliebt und dachte mir so, boah, das sind schöne Seelen. Und ich bin sehr gegen so ein gesellschaftliches Schön und Nicht-Schön-Sein. Ne? Unsere Körper sind dazu da, dass wir die Welt erfahren können. Mhm. Und solange sie ihren Job machen, ist das total super. Aber ihr zwei seid in meinen Augen so die Spitze der gesellschaftlichen Schönheit.
Ihr ja, seht, okay, Nina, wir an diesem Punkt hören wir diesen Podcast auf. Vielen Dank.
Warte mal, worauf wolltest du jetzt hier
hinaus? Ihr seid unangenehm. So unfassbar schöne Frauen.
La, la, la. Und
Dinge, mit denen wir nicht umgehen.
Und wir sind noch nicht
gar nicht. Ey, es wäre so viel besser, wenn du einfach sagen würdest, wir sind todhässlich. Ohne Scheiß, ich kann damit besser umgehen.
Nein, das ist sehr süß, vielen Dank, wir wollen nicht undankbar wirken. Aber
Moment, der Punkt ist noch nicht gemacht.
Okay, oh, wow. Geht noch weiter, toll.
Und wir sind noch nicht 10 Minuten in diesem Podcast drin und es sind bestimmt, es ist schon 5-mal das Wort Unsicherheit gefallen. Ihr habt...
Ja.
Ne, da seid ihr unsicher, da gab es eine Unsicherheit und da hatte man mal eine Unsicherheit. Und ich finde das so... unfassbar krass, wenn Leute wie ihr innerhalb der ersten Vorstellung schon von ihren 1000 Unsicherheiten reden. Wie geht's denn uns Normalsterblichen, bitte?
Jetzt auf!
Nee, aber jetzt weg von den Schmeicheleien. Ne? Das ist so krass.
Aber das ist wichtig. Also es ist wichtig, das zu kommunizieren, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein dünnes Eis, auf das man sich begebt als normschöner Mensch, sich zu beschweren, weil ich habe oft das Gefühl, dass wenn du einer bestimmten Beauty-Norm entsprichst und ich sag mal der Mehrheit grundlegend gefallen würdest, du hast kein Recht, unsicher zu sein. Du hast kein Recht, dich zu beschweren. Du hast kein Recht zu sagen, ich habe Angst, ich finde das nicht gut und so weiter. Und das ist super belastend, weil natürlich habe ich die Wahrnehmung, dass ich unfassbar dankbar sein kann für, ich sag mal, die Schönheitsprivilegien, die ich geschenkt bekommen habe, dadurch, dass ich meine Eltern irgendwann mal... aber es ist schon belastend, weil wir sind am Ende genauso wie jeder andere auch. Wir kennen ja nur uns selbst, wir kennen ja nur unseren eigenen Körper. Und ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, Probleme zu sehen, sich selbst zu kritisieren. Und wenn ich natürlich mit einem Zwilling aufwachsen würde, der vielleicht irgendwie jetzt genau das Gegenteil von mir wäre, dann hätte ich so ein Vergleichsobjekt. Aber dadurch, dass ich mein Leben lang nur mich kenne, bin ich selbst mein größter Kritiker. Und ich weiß, dass viele Leute uns das auch nicht glauben oder auch nicht eingestehen oder zugestehen wollen. Aber es ist so. Ich habe viele, viele Jahre in meinem Leben überhaupt nicht realisiert, dass ich beispielsweise schöne Brüste habe oder dass meine Pussy vor der OP auch schon super war. Also ich erinnere mich noch auch daran, als ich da auf diesem Günstuhl saß und der Arzt zu mir meinte, sicher, dass sie das stört. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich all meine Zweifel, die ich in mir trug über so viele Jahre, zum ersten Mal hinterfragt habe und mir dachte so, oha, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Oder überhaupt auch unsere Körper zu bewerten. Das Boah, ich war echt hart mit mir teilweise. Ich dachte immer, ich habe dicke Beine. Dann habe ich so viel abgenommen, dass ich endlich, ich sag mal, dünne Beine, Storchenbeine hatte. Und habe dann realisiert, dass ich unbewusst magersüchtig wurde, was so dumm ist, weil ich jetzt Fotos sehe von mir vor 5 Jahren und denke mir so, boah, ich hatte einen perfekten Körper. Mhm. Und komme jetzt wieder an den Punkt, dass ich mich so, wie ich bin, auch zu schätzen weiß und viel mehr auf Gesundheit gehe als auf Optik. Aber ja, bei dir war es ja auch immer echt krass mit deinen Brüsten.
Voll, das ist ja generell, also man darf ja auch nicht vergessen, dass man sich selber immer deutlich kritischer sieht als andere. Wenn ich mir zum Beispiel Alice angucke, das ist für mich einer der schönsten Menschen auf der Welt. So, das würde sie selber von sich nicht behaupten und andersrum, weißt du. Und ja, wie gesagt, man sieht sich selber immer ein bisschen kritischer und dann eben auch die Sachen, die anderen wahrscheinlich gar nicht auffallen. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft ein Problem mit meinen Tränensäcken, die andere gar nicht mal sehen, aber mich verunsichert das oft zum Beispiel. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, wir waren alle mal Teenager. Und wer war als Teenager nicht vollkommen unsicher mit allem und hat sich da fertig gemacht? Und wenn dann eben auch noch so Einflüsse wie aus der Schule kommen, wo man dann auch noch Kommentare zu seinen kleinen Brüsten bekommt, natürlich sitzt das tief dann auch, ne?
Selbst mit deinen Händen.
Ja, also sowas total.
Also ganz, ganz Unsexuelles.
Ich habe ziemlich große Hände, die ich dank Alice mittlerweile auch total gerne habe.
Boah, die schönsten Hände der Welt. Ich bin so neidisch auf deine Hände.
Ich sag mal so, wir haben unserem Selbstbewusstsein gegenseitig sehr gut getan. Ja. Aber ja. Ich habe für eine Frau sehr große Hände. Und auch dazu habe ich mir früher so oft Kommentare anhören müssen. Selbst mein Tanzlehrer damals hat die als Klodeckel bezeichnet und sowas sitzt einfach tief, ne? Und sowas vergisst man halt auch nicht so schnell.
Wobei deswegen, ich auch dazu sagen muss, man schafft das auch selbst sehr gut. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben irgendwie in irgendeiner Form negativ kritisiert wurde, bezogen auf meinen Körper, und ich fand mich trotzdem nicht toll. Also ja. das ist mega traurig und ich hoffe auch, dass die Aufklärung diesbezüglich größer wird und auch effektiver und wirksamer, weil so viel vergeudete Lebenszeit, sich selbst scheiße zu finden, das Voll. Ist so dumm. Ja.
Und eben. Ich muss aber auch echt sagen, also ich würde echt behaupten, dass ich aus den allermeisten Unsicherheiten mich echt rausgekämpft habe. Also dass die meisten Sachen, die mich früher verunsichert haben, wo ich echt heute sage, entweder nee, das gehört zu mir, das ist schön, oder es ist scheißegal. So.
Ja. Ich finde, ihr habt super, super wichtige Punkte gemacht. Gerade auch, ne, dieses, jeder hat Unsicherheiten, weil wir nur uns selber kennen. Und da ist es egal, wie du im gesellschaftlichen Bild einzuordnen bist, sozusagen. Mhm. Und ihr habt recht, das ist halt super schade, dass wir diese Unsicherheiten haben. Und auch so eine Lebensverschwendung, das fand ich auch ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, also Jess, du hattest gerade auch gesagt, ne, so sich rauskämpfen, wisst ihr, wie man es macht? Weil, ne, diese Punkte, die ihr genannt habt, gerade auch am Anfang, zu Unsicherheiten zum Körper und zu allem Möglichen, das kennen alle. Da bin ich mir sehr sicher, ne? Und wie geht man damit um? Also anscheinend sucht euch eine beste Freundin, die euch richtig hochhält. Das scheint ein sehr guter Tipp zu sein.
Man muss schon echt sagen, also wir haben uns da gegenseitig sehr viel geholfen in vielen Unsicherheiten, weil wir uns da einfach sehr bestärkt haben, ohne jetzt einander in den Arsch zu kriechen, ne? Aber einfach mal eine andere Perspektive darauf zu bekommen, zum Beispiel mit meinen Händen, dass ich da nicht so fixiert darauf bin. Und also das war ja für mich wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Auf keinem Foto durften meine Hände drauf sein, weißt du? Und wenn ich dann von meiner besseren Hälfte ständig zu hören bekomme, wie schön die sind und man die mal ein bisschen versucht von außen zu betrachten, dann kriegt man da auf einmal einen anderen Blick drauf. Aber was ich, glaube ich, noch viel wichtiger finde, sich selber gar nicht so wichtig zu nehmen. Weil eben solche Sachen, die mich selber verunsichern, sind anderen Menschen so scheißegal. Ich nehme mich selber oder meine Unsicherheiten viel zu wichtig in Kontexten. Und am Ende ist man ja nur verunsichert, weil man denkt, was könnten andere von mir denken? Und das denken sie in der Regel nicht.
Absolut. Ich glaube, das ist auch so eine Lebensideologie, die du auf alles adaptieren kannst. Dieses und nimm dich selbst nicht so wichtig. Den meisten Menschen bist du egal in der Hinsicht, dass wir alle so beschäftigt sind mit uns selbst. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Gut, dann lächelt mal vielleicht jemand über dich oder sag mal einen dummen Kommentar. Aber was sagt das bitte über deinen Wert aus? Gar nichts. Und Ja, das ist auf jeden Fall wichtig gewesen, uns das vor Augen zu halten. Man kann natürlich auch mit so ganz klassischen Sachen arbeiten, wie Affirmationen, dass man sich wirklich ganz bewusst jeden verfickten Tag vor den Spiegel stellt und sagt, ich bin schön, meine Hände sind schön, meine Brüste sind schön, so wie sie sind. Man muss da auch nicht übertreiben. Man kann auch sowas sagen wie, ich bin schön genug oder ich bin schön genug für meine Liebsten. Darauf bezogen, und mir hat es auch tatsächlich geholfen, so oberflächlich das klingt. Ich habe super viele Nacktfotos, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche professionellen Dessous-Shootings, sondern ich habe mich wirklich echt oft einfach vor den Spiegel gestellt und wie so eine Momentaufnahme gemacht. Weil ganz oft denkst du dir in dem Moment, wo du das machst, boah, ich bin hässlich, jetzt mal krass ausgedrückt. Und schaue ich dann das gleiche Bild 3 Monate später oder vielleicht auch ein Jahr später an, denke ich mir so, Digga, was war denn mein Problem? Ich war doch voll in Ordnung oder voll schön sogar, und ich fühle mich eher schlecht dann für meine vergangenen Gedanken. Und genau das kann man dann ja auch auf das Hier und Jetzt adaptieren. Dass ich eben sage, okay, selbst wenn ich mich jetzt nicht so toll finde, boah, wetten, dass ich in 3 Monaten wieder ganz anders denken würde. Und auch wenn es darum geht, ja, wir hatten eine Zeit, in der wir sehr viel Gewicht verloren haben, und da haben wir uns negativ bestärkt gegenseitig, weil wir uns halt natürlich jeden Tag gesehen haben und es wurde uns gespiegelt von außen, dass wir zu dünn sind, aber auch auf so eine sehr beleidigende Art und Weise, also eher so, okay, wieso bist denn du so dürr geworden oder geht's dir schlecht?
Oder ob man irgendwelche Drogen nimmt oder sowas.
Ja, voll. Und da war es natürlich gefährlich, dass wir uns jeden Tag sehen, weil wir waren wie so 2 Kiffer, die beide nach Gras stinken und beide
einander so, aber sagen, nee, man riecht nicht.
Und so war das ein bisschen mit unseren Körpern, so dieses, du würdest mir schon sagen, wenn ich wirklich zu dünn bin, oder?
Nee, aber du siehst voll toll aus.
Nee, finde ich nicht. Und da war es wirklich mega hilfreich, diese Fotos zu haben. Weil ich habe es in dem Moment auch nicht erkannt. Aber wenn ich jetzt die Fotos anschaue, denke ich mir, um Gottes Willen, das war viel zu dünn. Ich darf nicht wieder an diesen Punkt kommen und ernähre mich jetzt absolut anders, weil ich eben diese Bilder im Kopf habe. Also das sind so 2 Tricks, wo ich sage, das hat am meisten geholfen. Und ansonsten halt wirklich einfach auf die Meinung deiner Liebsten hören. Also was ist ja scheißegal, was irgendwelche fremden Menschen von dir denken, wenn dein Partner, deine Partnerin, deine beste Freundin.
Generell einfach Menschen, die es gut mit dir meinen.
Voll, wenn die sagen, nein, du bist schön, dann glaub das auch, weil das ist das Einzige, was überhaupt relevant ist, neben deiner eigenen Meinung. Ja. Und jeder, der dich hässlich findet, soll bitte aus deinem Leben verschwinden, okay?
So.
Also, what the fuck? Ja.
So nämlich. Okay.
Jetzt zur lustigen Frage.
Jetzt ein bisschen Spaß.
Jetzt zur lustigen Frage.
Jetzt zur lustigen Frage. Nee, ich würde auch sagen, ich fand das jetzt mal, also das war jetzt super wichtig, ne? Und ich finde, ihr habt ja einfach sehr früh diese wichtigen Punkte gebracht. Aber ich denke auch, jetzt will ich wissen, wie die harten Dominas, wo Dirty ich gesehen habe, was ihr so anstellen könnt, wie ihr einen Privatsex habt.
Aber voll schön, dass du das angesprochen hast, ehrlich.
Voll.
Danke. Ja,
so, nee, haben wir in unserem Podcast noch nie geredet.
Nee.
Richtig wholesome. War schön. Ja, Jess, wie bist du so privat?
Also war das die Frage oder hast du eine spezifische Frage? Oder soll ich einfach mal erzählen?
Ihr könnt auch gerne einfach mal erzählen, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Ich bin all ears.
Also ich habe tatsächlich, ich habe keinen Kink oder irgendwas Spezielles, wo ich jetzt sage, das macht mich rattenscharf oder so, keine Ahnung. Ich stehe auf ganz normalen Sex, aber also wenn es so richtig leidenschaftlich zugeht, wenn ich merke, oh mein Gott, für den Typen gerade mir gegenüber bin ich gerade das Heißeste auf der ganzen Welt und der könnte mich mit Augen und Mund und allem verspeisen gerade, so geil findet der mich. Und andersrum halt auch, ich liebe das auch, wenn ich jemanden mir gegenüber habe, wo ich wirklich durchdrehen könnte, weil ich ihn so heiß finde, ich könnte den verschlingen. Und wenn dann, keine Ahnung, auch noch Schweiß ins Spiel kommt und man einfach nur so drin ist und die Leidenschaft am Brennen ist, das ist für mich fantastischer Sex. Also das ist wirklich einfach, wenn man gar nicht genug vom anderen bekommt. dann stehe ich wahnsinnig auf Vorspiel, wie man es eben so nennt. Also vor allem eben oral, sowohl passiv als auch aktiv, mag ich wahnsinnig gerne. Ich liebe es, geleckt zu werden. Ich liebe es aber auch zu blasen. Wenn ich so einen schönen Penis vor mir habe, das ist dann mein bester Freund in dem Moment. Und ich könnte mir den auch einfach angucken und küssen und ablutschen und alles. Das macht mir ganz, ganz großen Spaß.
Läuft das bei dir, du hattest ja gesagt, du bist super lange schon Single. Läuft das bei dir über One-Night-Stands oder mehr über so Sexbeziehungen, Situationships oder wie auch immer du es kategorisieren magst?
Also ich erinnere mich jetzt gerade nur an einen One-Night-Stand, kann aber auch gut sein, dass es mehrmals nur einmalig gewesen ist. Generell bin ich wirklich eher der Typ für so eine Freundschaft plus. Also mir ist das zum Beispiel auch super wichtig, dass ich mich auch so menschlich mit der Person gut verstehe. Also ich kann gar nichts damit anfangen. Früher war das noch ein bisschen was anderes, sage ich mal, so die Anfang 20er, da war das einfach nur so eine gegenseitige Abmasturbation, sage ich mal. Aber heutzutage könnte ich das jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ich lege auch schon Wert darauf, auch so eine schöne Zeit mit der Person zu haben, auch gerne mit Übernachtung und schöne Gespräche zu führen. Das ist mir schon wichtig. Und dann auch wirklich über einen längeren Zeitraum. Also ich hatte auch schon Freundschaft plussen, die 2-3 Jahre gingen.
Jess ist dafür bekannt, dass sie mit allen cool ist danach. Ja.
Ich ziehe die meisten Freundschaften eigentlich auf sowas.
Sie hat da irgend so eine Zauberkraft, ich schwöre.
Ja, es ist ganz cool. Also irgendwie entwickeln sich da, also ich bin, glaube ich, ein emotionaler Krüppel. Ich versuche daran zu arbeiten. Ich habe mich auch wirklich schon gebessert. Ich bin emotional zugänglicher geworden. Aber dass ich mich verliebe, ist irgendwie noch nicht so passiert, wirklich, außer einmal. Aber oft oder meistens ist es dann tatsächlich so, auch wenn ich dann so irgendeine Sexbeziehung mit irgendwem am Laufen habe, dann ist es schon öfter mal vorgekommen, dass der Typ mir dann eben geschrieben hat, ey du, ich habe da jemanden kennengelernt und ich glaube, das wird was Ernsteres so. Und irgendwie halt, also ich freue mich ja dann auch für den. Das ist dann auch gar nicht, dass ich dann denke, oh nein, so mein Gott, dann, ne, ich will den ja auch nicht festhalten oder warm halten oder so. Freue mich dann und in der Regel sind wir dann noch befreundet danach. Also das ist irgendwie immer ziemlich problemlos.
Meistens erledigt es sich dann auch mit den Typen, die du eh loswerden möchtest. Ja. Das ist immer auch noch sehr praktisch.
Also es fügt sich so alles für dich.
Ich hab da echt Glück, muss ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren.
Es ist wirklich kein Wunder, dass diese Frau so gerne Single ist, weil ihr Single-Leben einfach perfekt läuft. Ja, es ist wirklich furchtbar.
Ja, und für alles, was so dieses Beziehungsmäßige ist, man teilt ein Leben und hat emotionalen Support und blablabla, das habt ihr ja, ne?
Ja,
also
ja,
ist eigentlich wurscht.
Sie hat die Benefits einer Beziehung.
Ohne Witz.
Und den Sex von großen Romanzen.
Was vielleicht gar nicht so gut ist, weil du, also durch dich wächst in mir ja auch gar nicht so dieses Gefühl nach einer Beziehung.
Ja.
Aber keine Ahnung, kuscheln und so liebevoll zueinander sein, mache ich ja auch mit den Sexualpartnern. Das ist mir halt auch wichtig, ne? Und ich mag das auch sehr gern.
Bist du denn derzeit in so einer Freundschaft plus?
Ja, würde ich schon sagen. Wir sehen uns nicht so oft. Also
1 bis wahlweise 3.
Also ein anderer, den habe ich jetzt leider schon ewig nicht gesehen. Der ist aber auch wirklich der Wahnsinn. Den muss ich wirklich mal wiedersehen.
Also denkst du dir jedes Mal, ich schwöre, jedes Mal, wenn wir dann über ihn reden, so scheiße, Mann, wieso haben wir so lange
okay,
nicht
okay, warte, was macht ihn so gut?
Er ist genau dieser Typ, wie ich vorhin beschrieben habe. Wenn ich nackt vor dem stehe, der kann nicht mehr an sich halten. Der fängt gefühlt das Sabbern an, wenn der mich sieht. Und nice. Weiß ich nicht, so, es passt einfach so gut. Also alles passt einfach. Ich finde ihn auch wahnsinnig heiß. Es ist wirklich, ich kann mich mit ihm gut unterhalten. Er ist ein intelligenter Kerl und der Sex ist der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich sehe ihn viel zu selten dafür.
Er wohnt im Westen. Das ist das Problem, glaube ich.
Ja,
und durchaus in Berlin ein Thema.
Das stimmt. Und ein anderer, den ich letztes Jahr kennengelernt habe, mit dem ist es auch wirklich richtig, richtig, richtig schön. Aber auch den sehe ich nur so alle paar Wochen mal irgendwie. Also der wohnt auch im Westen. Deswegen es ist gar nicht mal so leicht, ständig sich zu treffen.
Also immer schön reisen.
Ich sag mal so, ja gut, man könnte es halt auch priorisieren. Ne? Aber ich bin dann doch sehr gern allein, muss ich auch sagen.
Ja, okay, spannend. Alice,
jetzt
wie,
du. Genau. Ja, aber hier, jeder stellt sich die Frage, du als Domina, wie devot bist du, wie dominant bist du? Ich warte hier die ganze Zeit auf die Information, was da los?
Privat im Bett lasse ich mich schon gerne nehmen. Also ich bin dann auch schon, Ja, Pillow Queen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich lasse mir schon gerne sagen, was ich machen soll im Bett.
Okay. Und wenn du einen Partner hättest, der es gerne andersrum sich wünschen würde, gar nicht im Sinne von ich weiß, was du beruflich machst, sondern einfach nur ich stehe drauf, möchtest du mal die Dominante sein? Wäre das was, was du machen wollen würdest?
Ja, also so zwischendurch übernehme ich auch gerne mal die Leitung. Also ich sag mal so, hauptsächlich bin ich eher devot im Bett, aber ab und zu switche ich das auch und zeige ihm auch mal, wo es lang geht. Also das wäre kein Problem.
Okay, ja gut, spannend. Und devot im Sinne von, es gibt ja einen Unterschied zwischen jemand ist einfach dominant und nimmt sich, was er will, oder jemand wirkt, gibt Befehle, wir fangen bei gibt Befehle an, dann wirkt, dann schlägt und so weiter und so fort. Also in welchem Maße Dominanz findest du denn sexy?
Ich kann das später, also wenn Alice gleich ihr Sexleben erzählt hat, kann ich das gleich gerne mal erzählen. Ich habe mich auch mal privat mit einem Dom getroffen, also wirklich so ein richtiges Dom-Sub-Verhältnis, weil ich einfach auch mal die andere Seite kennenlernen wollte. Das war allerdings gar nicht meins, habe ich festgestellt. Aber das kann ich gleich gerne näher ausführen. Ja, okay. Also wirklich eher im normalen Anführungsstrichen Kontext, sage ich mal. Einfach wirklich so Führung übernehmen und sowas.
Okay. Auch gar kein Cliffhanger jetzt, vielen Dank. Keiner interessiert sich so für meinen Scheiß. Also, kann ich bitte aufhören zu reden?
Also ich habe mir auf jeden Fall jetzt schon zwei gedankliche Notizen gemacht an Stories, die ich abgreifen muss.
Sehr gut.
Okay, okay. Aber Alice, erstmal du. Wie ist denn dein privates Sexleben?
Wie ist mein Sexleben so? Oh Gott. Also ich glaube, ich muss als erstes sagen, dass ich extrem früh schon extrem sexuell war. Ich habe bestimmt das erste Mal masturbiert mit 6, 7 Jahren, ohne genau zu wissen, was ich da tue.
Fühlte sich einfach gut an?
Ja, es war auch irgendwie total verboten. Also ich, das hat auf jeden Fall meine Denkweise oder meine Angst, ein Twitter zu sein, bestärkt, weil ich dachte, sowas können nur Männer. So eine Zauberkraft, so dieses Gefühl. Ich dachte irgendwie, okay, was ist das? Irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich muss es wieder tun. Jeden Tag so in der Badewanne, egal, nur noch heute.
Wow. Auch ganz classic, die Wasserdüsen immer überall.
Ja,
safe. Die ganzen Kids am Pool.
Von mir auch. Und übrigens war ich auch total jung. Also ich war, glaube ich, sogar 5 oder so.
Boah, geil.
Also,
geil.
Fühl ich.
Man redet sich ja auch ein, dass der Bademeister überhaupt nicht weiß, was man da tut.
Ja, keiner
woher soll der das wissen? So. Aber der ungefähr jeden Tag tausende Kids im Pool sieht.
Man sieht's einfach.
Das ist so krass. Also rückblickend schon echt unangenehm. Naja, ich habe auf jeden Fall auch relativ früh angefangen, Pornos zu gucken. Aber auch ganz weirderweise keine, in Anführungsstrichen, normalen Pornos, sondern Fickmaschinen-Pornos. Ich weiß nicht, wie ich in dieser Ecke abgedriftet bin.
Interessanter Einstieg, okay.
Ja, total. Es kann auch sein, dass ich einfach vielleicht noch nicht so vertraut war mit männlichen Körpern. Und deswegen es erstmal gut fand, nur eine Frau zu sehen, die quasi irgendwie mit ja so maschinellen Dildos bespielt wird, und die hatten auch irgendwie echt Spaß. Also mir kam es auch sehr authentisch vor damals im Computerkeller. Oh mein Gott, hoffentlich hören meine Eltern das nicht. Naja. Und ich glaube, deshalb war ich einfach schon sehr, sehr versext sehr früh. Also ich hatte mein erstes Mal mit 14 mit meinem Freund, der auch wirklich sehr süß war und auch das erste Mal total harmlos und so, und hatte eine echt versexte Teenie-Zeit. Ich glaube, bei mir kam aber auch viel daher, ich habe sehr viel reflektiert und auch sehr viel aufgearbeitet, und ich komme aus einem emotional nicht so stabilem Elternhaus und habe da nicht so viel Liebe erfahren, vor allem mütterlicherseits, wurde in der Schule gemobbt. Auch wieder so ein Thema, dass man nicht denkt, dass attraktive Menschen gemobbt werden. Eigentlich hast du es nur gut, wenn du, ich sag mal, Durchschnitt bist, aber alles zu gut oder zu schlecht fällt auf und wird ausgegrenzt. Und ich glaube, dass ich in jungen Jahren, bestimmt bis Anfang 20, unfassbar viele Komplexe und Ängste und Minderwertigkeitsgefühle mit Sex kompensiert habe. Bedeutet, ich habe einfach das Gefühl gehabt, daran bin ich gut, ich bekomme Bestätigung, Kerle sind mit mir glücklich, also muss ich ja irgendwas wert sein. Und ich glaube auch, dass mein hoher Bodycount, ja, hoch ist natürlich jetzt wieder subjektiv, aber ich würde sagen, viele würden ihn wahrscheinlich als hoch bezeichnen für eine Frau vor allem. der kommt auch einfach aus einer sehr unsicheren Zeit in meinem Leben. Und ich musste erst mit der Zeit lernen, ja, aus positiven Intentionen Sex zu haben und habe ihn jetzt heute aus einer viel emotionaleren Perspektive. Heißt, ich habe Sex, um mich wirklich mit meinem Partner zu verbinden. Und mir geht's weniger darum, einfach nur Befriedigung zu bekommen, weil, oh mein Gott, wenn es darum geht, einfach nur einen Orgasmus zu haben, dann hilft mir mein kleiner Vibrator am besten. Und für mich ist Sex viel emotionaler geworden, viel spiritueller. Und ja, ich war auch jahrelang in einer extrem devoten Rolle. Also wirklich extrem, extrem. Bedeutet, ich habe viel mit mir machen lassen. Ich hatte, ja, okay, wenn ich jetzt bedenke, wie unsere Kunden aussehen, so nicht, ne? Aber dafür, dass ich irgendwie 18 Jahre alt war, hatte ich auf jeden Fall überdurchschnittlich viele blaue Flecken oder Kratzer und wurde schon eher, ja, wie eine Schlampe behandelt, sage ich mal. Also Schlampe jetzt nicht negativ gemeint, aber halt einfach so dieses Männerbild von, oh, ich benutze dich einfach und du gehörst mir und viel würgen, viel hauen und so weiter. Und bin jetzt mittlerweile an einem Punkt, wahrscheinlich auch durch den Job, dass ich auch die dominante Rolle genießen kann. Ist nicht so, als würde ich jetzt immer extrem dominant sein wollen. Und es gibt definitiv einen riesigen Unterschied zwischen mir als Domina versus mir, Alicia, also Alice, Alice ist mein Spitzname, in einer dominanteren Rolle in meinem privaten Sexleben. Allein schon, weil wir natürlich in unserem Job, ja, wir geben keine Handjobs oder wir lassen uns nicht anfassen und so weiter. Das heißt, wenn ich privat dominanter bin, dann ist da auch sehr viel Intimität dabei und sehr viel Vertrauen und sehr viel Liebe auch und kann das sehr viel mehr genießen. Würde aber trotzdem behaupten, dass ich natürlich devot bin und ja, vielleicht auch eher in so einer hingebenden Rolle mich wohlfühle. Weniger, dass ich jetzt gesagt bekomme, was ich zu tun habe, sondern einfach, dass ich mich wirklich fallen lassen kann. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ja im Alltag ein sehr disziplinierter, kontrollierter Mensch bin und es dann dementsprechend genieße, im Sexleben einfach nur zu fühlen und zu fließen. Und ja, genieße das sehr. Ich hatte 2021, 22 für über ein Jahr keinen Sex, was mein sexuelles Sabbatjahr war, was auch sehr gut tat, weil da eben diese ganzen Erkenntnisse, die ich gerade genannt habe, auch daher kommen, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft da falsch, weil ich mag es zwar zu daten, ich fand das immer aufregend, ich war auch viel in Beziehungen und irgendwie habe ich Sex immer genommen, um den anderen zu halten, aber wirkliche Befriedigung habe ich selten gefühlt und ich habe es sehr genossen, einfach mal nur für mich zu sein, keinen Sex zu haben, nicht zu daten und einfach mal auf den Grund zu gehen, was mir eigentlich wirklich gut tut und würde sagen, dass ich jetzt an dem Punkt bin, in dem ich sehr glücklich bin und sehr zufrieden bin, auch mit meinem Freund sehr happy bin. Die geile Sau.
Das ist so schön, dass du das mittlerweile so sagen kannst.
Ja, voll. Und ja, sorry, dass jetzt zu lang war, aber
war wichtig.
Ist auch viel passiert
und
mit den
schön.
63 Partnern.
Wow. Ja, krass. Also eine Riesenentwicklung auch, ne?
Ja.
Definitiv.
Viel Selbstarbeit. Also
ja.
Weniger von außen, würde ich sagen. Also ich wurde jetzt auch nie dafür kritisiert oder so, dass ich jetzt irgendwie viel erlebt habe oder sehr sexuell war. Ich war eher dafür bekannt und wurde eher dafür ausgewählt, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, als wurde ich damit konfrontiert und ich sollte mich schlecht fühlen, sondern das war eher so mein USP. Die ist sexuell offen und wild und schambefreit und das bin ich natürlich immer noch, aber halt sehr viel bewusster und weniger triebgesteuert und damit meine ich weniger den sexuellen Trieb, sondern eher den Drang nach
Bestätigung.
Ja, Bestätigung und sich wertvoll zu fühlen. Richtig lustige Frage gewesen. Schön. Haben wir alle gelacht.
Ich liebe es auch. Nicht nur voll die lustige Frage, sondern auch so ein kurzer Einstieg. Und ich habe ja noch so mein, ne, im Hinterkopf so, okay, wie hat es denn bei euch angefangen? Wann hattet ihr erstes Mal? Wie hat es mit dem Masturbieren angefangen? Oh, das ist auch schon richtig.
Ja, wir können ja noch ins Detail gehen. Du hast uns ja auch noch nicht erzählt.
Ja, das stimmt. Nein, ich fand das wirklich schön. Das ist so ein richtiger Einblick mal gewesen, ne? Einer wirklich deiner ganzen Entwicklung, was das Thema Sex angeht, ne? Natürlich nur von oben drauf. Das waren ja jetzt nur ein paar Minuten, die ein ganzes Leben beschrieben haben.
Ja. Es ist halt auch alles so frisch. Deswegen konnte ich so gut beschreiben, weil ich mir erst seit 1, 2, 3 Jahren aktiv Gedanken mache. Deswegen kann ich das so gut in Worte formulieren, weil ich einfach mich so viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe und ja, auch tatsächlich auch durch unseren Podcast.
Also das stimmt, das hat auch viel dazu beigetragen.
Sehr viel Schmerz hochgekommen. Wow.
Ja, das hat ja schon echt intensiv.
Ja. Das beschreibt's gut. Wir sind nicht so der Putz-Podcast, ja. Das kann man nicht so schön beim Aufräumen konsumieren.
Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon die Worte, da möchte man sich dann mit einem Rotwein dazusetzen und auch über sein Leben reden und mitweinen.
Ja. Immer noch herzliche Einladung nach Berlin. Um zusammen zu weinen, schön.
Das war super. Ich bringe dann den Rotwein mit.
Finde ich auch super.
Jess, wie hat es denn bei dir angefangen?
Ja, tatsächlich, also so meine ersten Masturbationserfahrungen, ich finde dieses Wort ja so hässlich, ne? Wirklich, Masturbation ist so ein hässliches Wort für etwas so Schönes.
Was sagen wir denn stattdessen?
Ich sag gern Perle polieren.
Oh. Okay. Vielleicht auch Selbstliebemaßnahme. Das klingt auch sehr deutsch.
Ich finde Perle so ein schönes Wort einfach und Perle polieren finde ich so ein lustiges Wortspiel daraus.
Ich finde es so geil, wenn Scheiße bei mir duschen war und länger duschen war, dann kommt sie so raus, guckt mich an, ja, ich musste kurz PP.
Ehrlich, okay.
Auch da haben wir keine Scham voreinander.
Ja, schön.
Ja, ich glaube, so die ersten Erfahrungen damit habe ich tatsächlich auch gemacht, so im Pool mit den Düsen, wo ich dann gemerkt habe, oh, das fühlt sich toll an, wenn da was passiert. Und ja, dann, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich muss generell sagen, meine Erinnerungen an meine Kindheit so früher sind so verschwommen. Es ist, ich kann da keine Alter einordnen, ehrlich gesagt. Lass es 8 gewesen sein, lass es 12 gewesen sein, irgendwas um den Dreh.
Ich gehe immer nach meinem Geschwisterchen. Wenn ich so darüber nachdenke, wann bei mir etwas war, frage ich mich, wie alt er war.
Ja,
nee. Und deswegen kann ich es ungefähr einordnen.
Kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung.
Wie witzig.
Mein erstes Mal. Triggerwarnung, Triggerwarnung, Vergewaltigung.
Krass, haust du das jetzt so raus?
Es ist für mich halt nicht schlimm.
Okay, ja, sorry, wow, okay. Also ich meine, ich weiß, wäre krass, wenn ich es nicht wüsste.
Ja.
Aber okay, wow,
okay.
Krass, heftig, schön, toll, gut. Ja, nein, ich bin völlig überfordert gerade. Ich bin so, was? Ich war mir gerade nicht sicher, ob du das ironisch meinst. Nein,
ich bin... Also ich glaube, das war ein Schön, dass du so frei darüber sprechen kannst, oder? Aber oh mein Gott.
Nein, erzähl sehr gern, Gottes Willen.
Tatsächlich kann ich mich auch so gut wie nicht dran erinnern. Da war ich 14, da waren wir mit ein paar Freunden auf einem Zelt gemeinsam campen, haben was getrunken. Und ich weiß, dass ich da maximal ein Glas Alkohol getrunken habe. Und habe dann, warum auch immer, mit einem Typen im Zelt geschlafen. Und ich bin mir bis heute so, so sicher, dass ich was ins Getränk bekommen habe, weil ich weiß, dass er mit mir Sex hatte. Ich kann mich aber selber überhaupt nicht dran erinnern. Das sind nur so kleine Ausschnitte, die da rausblitzen, mehr aber auch nicht. Und das war deutlich zu wenig Alkohol, als dass ich so aus dem Leben hätte geschossen sein können. So, deswegen, also es ist für mich tatsächlich nicht belastend, weil es einfach auch so fern ist. Ich weiß, dass es passiert ist, aber es macht nichts mit mir. Mein erstes richtiges Mal hatte ich quasi mit meinem Freund damals mit 16 und das war richtig schön. Also der hat auch, da waren wir glaube ich auch schon 3 oder 4 Monate zusammen, bis es erst dazu kam. Und er hat richtig drauf gewartet, bis ich bereit bin. Er wusste auch von der Vorgeschichte und als ich dann irgendwann waren wir alleine bei ihm zu Hause. Und da habe ich ihm dann so ganz schüchtern gesagt, so, ich glaube, ich möchte das heute. Und er war so süß. Er war irgendwie 3 Jahre älter als ich und der war so vorsichtig. Der war so, möchtest du das wirklich? Fühlst du dich wohl damit? Und ihm war das ganz, ganz wichtig, dass das für mich was Schönes ist auch. Lustiger Fun Fact, anfangs, ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll, ne? Ich lag da und habe ihn mal machen lassen und irgendwann nach so ein paar Malen, ich habe diesen Spruch noch so im Kopf, höre ich nur von ihm so, du bewegst ja dein Becken, wie toll.
Also nicht beim ersten Mal, sondern nach ein paar Mal.
Next, ja. Nach ein paar Mal. So. Habe ich dann auch mal angefangen, was zu machen. Ja, das ist mir bis heute noch sehr im Kopf auf jeden Fall.
Wie hast du reagiert?
Das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Okay. Ja, und dann, ja, natürlich hatte ich dann mit ihm natürlich erstmal, bis ich 18 war, Sex. Und dann war das bei mir auch ähnlich wie bei Alice, dass ich wirklich sehr versext gewesen bin. Also mir war auch ja nicht egal mit wem, aber jeder, der so halbwegs ansehnlich war, der ist in meinem Bett gelandet, sage ich mal. Und das Krasse ist, also da hat sich auch bei mir in den letzten Jahren auf jeden Fall ein Umdenken eingestellt, weil ich würde sogar behaupten, ich war früher deutlich besser im Bett. Also ich habe auf jeden Fall krass begeistert, weil ich aber auch heftig performt habe. Ich wusste ganz genau, was ich machen muss, um dem Typen komplett den Kopf zu verdrehen. Hab aber selber meine Lust so hinten angestellt. Also ich habe selber mich gar nicht darauf konzentrieren können zu fühlen, weil ich die ganze Zeit beim anderen gewesen bin. Ich war eine Granate im Bett, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber habe selber davon eigentlich gar nichts gehabt, außer der Bestätigung, dass ich eine Granate im Bett bin. Hm. Und deswegen würde ich mich mittlerweile auch eher als eine Pillow Queen bezeichnen, weil ich mittlerweile so viel mehr auf meine eigene Lust auch achte und das toll finde. Natürlich kann ich auch performen, natürlich kann ich auch noch Spaß bereiten, sage ich mal. Aber meine eigene Lust steht schon an erster Stelle, würde ich sagen.
Oh ja, viel
mittlerweile.
Viel jo.
Auch ja. Eine ganz wichtige Entwicklung, ne?
Voll. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für, auf jeden Fall.
Sex war so anstrengend.
Früher. Ultra!
Boah, dann auch so Classic, der Typ so, boah, war das krass.
Mhm. Ja, war total krass. Mhm.
Schlaf jetzt. Wie oft ich auch nach dem Sex instant eingeschlafen bin.
Ja, ich auch. Ja.
Krass.
Wie anstrengend.
Da haben wir uns aber beide auch krass drin bestätigt, weil in dieser super versexten Phase haben wir uns beide kennengelernt.
Ja.
Und haben dann natürlich nochmal doppelt so viel ausgelebt, ja.
Ja, wenn wir dann vor allem auch mal unser erster Dreier zusammen, Alter, haben wir da performt.
Boah. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht jetzt langsam der Punkt, wo ihr über euren gemeinsamen Sex sprechen wollt? Stage is yours.
Unsere gemeinsamen Erlebnisse, die ja gingen schon eigentlich in Kroatien los.
Oh, stimmt. Oh, ich hätte später angefangen.
Nee, aber ich glaube, das erste Mal war, als wir mit allen in der Dusche standen, oder?
Allen? Nur wir beide?
Nee, da waren wir doch mit mehreren auch in der Dusche.
Ja, aber unsere bisschen Tuchfühlungs-Action,
war das alleine?
Ich war alleine.
Okay, dann erzähl du das gerne mal.
Ich weiß noch, da war ich mir auch nicht sicher, ob Jazz eben hetero ist oder homo. Und dann meinte ich so, ich gehe duschen, Haare waschen und so. Und du meintest, kann ich mitkommen? Und ich weiß noch, so, dass ich so überfordert war von dieser Frage. Und ich dachte so, ja, klar, easy, natürlich.
Oh, so immer noch total Nachhinein. Cool.
Ja, voll.
Im Nachhinein eigentlich voll übergriffig, so direkt.
Ja, du warst aber auch einfach so, muss man sagen. Jazz hat schon immer einfach das gesagt, was sie dachte und hat einfach gemacht. Und du hast mich auf jeden Fall noch wilder gemacht.
Das stimmt.
In den letzten Jahren, seit wir uns kennen. Und ich weiß auch noch, dass wir beide dann unter der Dusche waren, nackt und uns irgendwie so mega befummelt haben. Wir waren schon immer krasse Knutscher.
Ja, warte. Aber wie ist es dazu gekommen? Also das war ja ein weirdes Gefühl, ein Mädchen, das du erst seit heute kennst, so kann ich mit dir duschen gehen? Ja. Und wie kommt ihr dann zu dem Punkt, es steht nass, nackt, knutschend in der Dusche?
Ja, also ich habe ja vorher schon auch mit anderen Frauen geknutscht und eben auch sexuelle Erfahrungen mit anderen Frauen vorher gehabt. Deswegen war das für mich eben gar nicht weird. Ich fand es einfach hot.
Für mich war das crazy.
Und du hast einfach mitgemacht?
Ja, ja. Ich wollte dir einfach gefallen. Eigentlich wurde ich was genötigt, aber ich fand's gut.
Ich habe sie zu ihrem Glück gezwungen.
Ja, ultra. Ich weiß auch noch ganz genau, also wie hat das angefangen? Wir sind einfach rein und haben direkt angefangen.
Ich glaube,
so, wie wir alles immer gemacht haben.
Ja, wir sind einfach los.
Rein und haben angefangen.
Ja, geil. Ja, okay.
Und es war jetzt aber auch echt harmlos, muss man sagen. Wir haben jetzt nicht irgendwie krass rumgefingert oder uns geleckt oder so. Es war einfach ultra close, touchen, alles.
Eher schön.
Ja,
also
voll.
Viel berühren, viel küssen, sowas. Also
so wie sich eigentlich Männer wahrscheinlich so eine Frauen-Action vorstellen.
Ja. Schon echt, ich hätte auch auf so einem scheiß Porno kommen können.
Ja, safe. Und ich weiß auch noch, wie wir so bestimmt 10, 15 Minuten am Stück, ohne Pause. Und dann hören wir plötzlich so auf und wir so, okay, das Haare waschen. jetzt ist gut, jetzt ist gut. Und wir drehen uns so weg und waschen so unsere Haare und gehen raus.
Geil.
Und es hat niemand gewusst, es hat niemand erfahren.
Das stimmt, das war auf jeden Fall keine Show für irgendwen anderen oder so.
Das war verrückt. Aber so unsere richtigen Dreier-Stories, die sind ja erst Jahre später gewesen. Also da waren wir bestimmt schon 2 Jahre miteinander befreundet.
Also wir haben so schon immer mal wieder geknutscht einfach, aber das war dann auch.
Richtige Knutscher waren wir. Ja. Ich weiß auch noch, wie wir auf so einer Hausparty, was eher irgendwie so ein Bungalow war, in Köln waren, mit also wirklich unverschämt attraktiven Menschen.
Ja.
Jeder in diesem Raum sah aus wirklich wie so ein Supermodel. Die waren auch alle riesig. Wir waren irgendwie so klein.
Und man muss echt sagen, wir sind keine kleinen Frauen. Ja, ich bin 1,75, aber wir haben uns so winzig gefühlt dort. Und dann sahen die auch noch alle so unverschämt schön aus.
Voll. Und anstatt, dass wir uns irgendjemanden kreien, was machen wir? Wir schließen uns erstmal für eine halbe Stunde im Bad ein und knutschen rum und machen davon Videos für uns.
Aber wirklich mit Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch diese Videos hatten jemand gesehen. Wir haben es einfach für uns so gefühlt und waren einfach so, nee, wir sind füreinander schön genug.
Das muss man halt echt sagen, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, dass oft Mädels so im Club rumknutschen, um einfach nur die Aufmerksamkeit von Typen zu bekommen, damit dann so pubertierende Männer sagen, oh geil,
kann ich mitmachen,
mach mal weiter. Und wir haben das schon immer zelebriert, nur für uns.
Mhm.
Es waren zwar immer Events, sage ich mal, die uns dazu eingeladen haben. Es war jetzt nicht so, als wären wir zu Hause gewesen und zu Hause einfach intim gewesen, sondern es waren schon immer aufregende Erlebnisse, die wir genutzt haben für unsere
aber da haben wir uns dann immer irgendwo eingesperrt, damit es eben keiner sieht.
Ja, voll. Ich weiß auch noch, da war irgendwie so ein Mops auf dieser Party. Wir haben dann angefangen, diesen Mops zu
streicheln?
Ja, ich wollte sagen, zu bewirten. Nein, aufzupassen. Wir saßen außen am Lagerfeuer mit diesem Mops und haben im Bad geknutscht. So, das war unser Erlebnis mit höchst attraktiven Menschen auf einer Party. Und unseren ersten Dreier hatten wir, erinnerst du dich, wie wir ihn kennengelernt haben?
Ja, nach der Party, ne?
Bei der Flowers in Bees.
Genau, richtig.
Willst du das erzählen?
Das war ganz lustig. Da sind wir auf unsere erste sexpositive Party gegangen in Essen. Das ist auch eine ganz tolle Party. Die gibt's auch heutzutage noch, die Flowers and Bees. Die kann ich auch echt empfehlen. Und wir sind mega aufgeregt dahin gegangen. Also das war das erste Mal, dass wir da so eine Erfahrung gemacht haben und dachten, oh Gott, was erwartet uns hier? Und wir dachten noch, wir treiben es da ganz wild mit irgendwem. Waren am Ende mega lost auf dieser Party, weil wir uns nicht getraut haben, irgendwen anzusprechen. Wir waren so schüchtern. Haben gehofft, dass uns irgendjemand anspricht, ist nicht passiert. So ein,
ich glaube, das ist auch so echt Classic für uns, dass Leute denken, wir sind so unnahbar, weil wir dann natürlich auch immer so im Doppelpack unterwegs sind und dann so rumlaufen und jeder denkt, okay, wir sind schon bedient sozusagen. Dabei sind wir innerlich so ängstlich,
nervös,
auf der Flucht. Wir rennen auch immer auf Partys so von einem Ort zum anderen und sind so, okay, rauchen, okay, Toilette, okay, Jacke abgeben, okay, hier.
Bloß nicht 5 Minuten irgendwo stehen bleiben.
Ja, voll. Deswegen lief da jetzt nicht allzu viel.
Nee, gar nicht. Und wir sind schon fast enttäuscht von dieser Party gegangen und dachten uns noch, Mann, irgendwie haben wir uns da mehr von erhofft, dass da was passiert einfach. Wir haben uns ein richtig aufregendes Erlebnis erwartet, sind dann so von der Party so eine Straße entlang gelaufen. Ich glaube, zu unserem Hotelzimmer oder so wollten wir gerade gehen. Und dann kam ein Auto vorbei mit 2 Typen und der am Steuer macht so das Fenster runter und guckt uns an. Ich weiß gar nicht, wie hat er uns angequatscht?
Ich glaube, er hat uns sogar nach dem Weg gefragt oder so. Also er hat irgendwie so eine ganz random Frage gestellt, die erst so gar nicht auf uns abzielte. Und dann wurde aber schnell klar, dass er eigentlich nur Kontakt herstellen wollte.
Ja, und wir waren halt auch noch so in diesem versexten Ding drin. Wir wollten unbedingt, dass an diesem Abend noch was geht.
Stimmt, wir haben versucht, ihn zu überreden, dass er jetzt noch mitzukommen.
Mit auf unser Hotelzimmer kommen.
Ja, so war das. Wir wollten auf Biegen und Brechen noch unsere Sexparty-Erfahrung haben.
Und der meinte dann so, ja, nee, lass mal Nummern austauschen und dann können wir uns ja treffen. Wo wir dann meinten, nee, entweder jetzt oder gar nicht.
Das ist richtig schlecht. Es kam dann auch heraus, dass er verheiratet war, aber in einer offenen Ehe. Und wir glauben ihm das jetzt einfach mal.
Ja, doch schon. Und es ging halt nicht an dem Abend, weil die halt wohl die Regel haben, das muss abgesprochen werden und sowas vorher. Was ja okay ist. Wir haben dann im Endeffekt tatsächlich Nummern ausgetauscht und haben uns dann nochmal verabredet an einem Wochenende in einem Airbnb in Köln. Und da sind wir dann hin und haben ein paar Weinchen getrunken und hatten unseren ersten gemeinsamen Dreier, der wirklich richtig gut gewesen ist.
Und das war auch eigentlich der einzige, der wirklich gut war, muss man dazu sagen. Also wir hatten noch einen, der noch okay war. Mhm. So ein bisschen weird, weil wir da schon aus unserer versexten Phase raus waren.
Ja.
Und wir dachten, wir würden sowas nie wieder machen.
Aha.
Und dann kam es irgendwie noch dazu. Und ja, das war aber richtig, richtig nice.
Das ging auch die ganze Nacht. Also es war auch... Ich würde sagen, sogar eher, also eigentlich haben wir uns fast eher abgewechselt, als dass wir gemeinsam, also wir haben auch alle drei zusammen Spaß gehabt, sage ich mal, aber den meisten Teil der Zeit haben, weil dieser Typ hatte eine Ausdauer, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich weiß nicht, ob er sich...
Kurze Triggerwarnung für meinen Freund, vielleicht überspulst du die nächsten paar Minuten, mein Schatz.
Ganz ehrlich.
Entschuldigung.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob der Typ nicht irgendwie eine Viagra geschluckt hat oder so, weil das war nicht normal, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat gefühlt die ganze Nacht durchgehämmert einfach nur. Und da waren wir sogar froh, zu zweit zu sein, weil wir uns immer abwechseln konnten.
Stimmt, es war weniger gleichzeitig,
ja,
es war mehr
voll.
Abwechseln.
Das war so ein Abklatschen, so ich geh mal einen rauchen, viel Spaß euch und sowas alles.
Also. Okay, aber also und wenn man dann nicht mitmacht und dann praktisch die beste Freundin gerade Sex mit jemandem, liegt man da so daneben und guckt zu, fasst man mal rein?
Also auf jeden Fall so ein bisschen touchy, definitiv zugucken. Es ist nicht so, als wäre die andere immer weg gewesen.
Nee, nee.
Aber ich erinnere mich noch so gut daran. Ich hatte einen meiner besten Orgasmen in meinem Leben. Ich lag einfach nur daneben im Bett, während du mit ihm was hattest. Ich glaube, du warst oben und er hat dich irgendwie gefickt. Das darf man ja hier so sagen.
Ja, darf ich sagen.
Und ich habe es ja einfach nur selbst gemacht und ich wurde so horny von der Tatsache zugucken zu können. Ich weiß nicht, das war crazy und ich bin so krass gekommen. Ich glaube, ich habe es nicht mal mitbekommen.
Nö.
Aber ja, es war schon zusammen, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt krass viel zwischen uns beiden ging.
Da nicht, nee,
ich glaube,
stimmt,
wir hatten da noch eine Hemmschwelle, weil wir zwar immer viel touchy waren und geknutscht haben, aber wir hatten noch nicht so richtige sexuelle Praktiken miteinander.
Ja, das stimmt, ja.
Deswegen gab's das noch nicht so viel in dieser Nacht.
Aber mir hat es auch mega Spaß gemacht, den beiden zuzugucken, weil es war einfach ein Bild für die Götter, wie die da miteinander Sex hatten die ganze Zeit. Also das war richtig schön, auch einfach nur zuzugucken währenddessen.
Ich weiß auch noch, dass er uns richtig weirde Sachen eingeredet hat dann, als wären wir eifersüchtig.
Der hat versucht, uns einzureden, dass wir aufeinander eifersüchtig seien. Irgendwie von
was
wegen
ganz schwierig
ja,
war.
Ja, aber guck mal, Alicia ist jetzt da hinten weggegangen. Glaubst du, ihr geht's gut? Oder glaubst du, die ist eifersüchtig? Wo wir nur so waren, nein.
Also Fakt war, es war 6 Uhr morgens oder so. Wir waren, keine Ahnung, gefühlt 10 Stunden am Machen.
Wir wollten
Ich wollte einfach nur schlafen. Ich hatte literally einfach keinen Bock mehr. Und ich wollte einfach nur aufs Sofa und pennen. Und er kam einfach nicht drauf klar und hat dir voll eingeredet, dass ich jetzt so voll beleidigt
bin
und so.
Ja, das war so anstrengend. Ja.
Aber da war unser Bond auch schon so stark, dass du auch meintest so, nein.
Wir haben uns da gar keine Sorgen gemacht. Also ich dachte mir einfach nur, du Idiot, was laberst du da gerade?
Ja, und Fun Fact, obwohl es echt der beste Dreier war, den wir je hatten, fanden wir ihn ab dem nächsten Tag echt eklig.
Ja.
Also den Typen, wir wollten nie wieder Kontakt mit ihm haben. Wir fanden den ganz schlimm plötzlich. Und das ist jetzt kein ekliger Typ. So, ich muss sagen, es ist überhaupt nicht mein Typ. Es war so ein Spanier. Es war eher dein Typ als meiner.
Ja, weil der hat auch so, der ist so ein Schmieriger so ein bisschen gewesen. So.
Und der war dann ein bisschen zu.
Also ich sag mal so, er war eher so ein bisschen unser Spielzeug. Und danach wollten wir es dann nicht mehr damit spielen.
Wir haben ihn auf jeden Fall verbraucht.
Ja, krass.
Ja.
Und danach wurden die Dreier schlechter.
Ja. Wie viele habe ich jetzt noch im Kopf? Es war dieser eine.
Genau, dann war es der ganz schlimme. Dann der
jetzt so erst vor relativ kurzer Zeit.
Nehmen wir noch einen?
Ich überlege gerade auch, ich habe doch auch eine Liste.
Warte mal.
ich kann gut
genau, steht eigentlich Jess auf deiner Liste, Alice?
Ja, klar.
Sie steht auch auf meiner.
Ja. Natürlich. Aber ich habe eine extra Sparte für Dreier.
Ah,
smart. Ach so, ja gut, das zählt nicht.
Nee, stimmt, das zählt echt.
Ich will die Geschichte.
Aber der war auch gut, hier die Elf.
Die Elf. Kannst du das hier nicht so sagen?
Warte.
Also, die Nummern
sind random.
Das sind, also, in meiner Dreierliste habe ich wirklich alles aufgeschrieben, das annähernd einen Dreier darstellt. Das waren aber nicht alles Sexakte. Also da ist auch dabei mit meiner Beziehung aus Bayern-Zeiten und meiner Freundin damals und ihrem Freund. Und eigentlich haben nur sie und ich ein bisschen rumgetatscht. Da ist ein Dreier drin, der überhaupt nicht als Dreier zählt, weil der Typ todesbesoffen war, das Mädel todesbesoffen war, beide wie so
tote Fische,
wie so ohnmächtige Robben im Bett lagen und einfach nur so und ich daneben saß und mir dachte, das ist so weird gerade, die haben wirklich gar nichts gemacht, so ganz schlimm, das war noch schlimmer als unser schlimmster Dreier.
Ja,
also da sind ein paar Sachen drin, die überhaupt nicht zählen, ja, es ist
okay.
Nicht so, als hätten wir jetzt 11 Dreier gehabt, aber
der eine. Der eine, ja, wo ihr beide,
der eine.
Also der klang ja schon sehr, als würde ich unbedingt die Geschichte hören wollen.
Ja, möchtest du es erzählen?
Ich erzähle erstmal von unserem Schlechtesten.
Mhm.
Und zwar war das mit einem Typen, mit dem ich schon lange vorher auch was am Laufen hatte, mit dem ich wirklich auch richtig, richtig guten Sex hatte, mit dem ich mich menschlich auch richtig gut verstanden habe. Und der kam mal zu Besuch, da war Alice eben auch da. Und ich wollte schon sehr gerne einen Dreier mit den beiden haben und habe das sehr schlecht forciert, sagen wir mal so. Also wir waren
du wolltest einfach aus Prinzip, dass ja zwischen uns was geht.
Ja, voll, auf
ja,
jeden
und
Fall.
Und weder er noch ich waren so überzeugt von der Idee.
Und ich habe halt eine ganz weirde Stimmung.
Ultra.
Er ist also so ganz steif. Ich hatte halt mit beiden separat so tolle Erlebnisse und dachte, das muss ja der Wahnsinn sein, zu dritt jetzt hier so. Und dann kam von mir nur der Spruch, ihr saßt irgendwie nebeneinander.
Ja, wir saßen so zu dritt bei dir auf dem Wintergartenbalkon und die Stimmung war sehr weird, sehr weird. Einfach so richtig so, na, und du so.
Es war auf jeden Fall keine sexy Stimmung.
Nein, überhaupt nicht. Und Jess, völlig random. Ja, wollt ihr mal rummachen? Wie kompatibel seid ihr denn?
Ich glaube, ich habe gesagt, ich frage mich, wie kusskompatibel ihr seid oder irgend sowas. Keine Ahnung.
Also so richtig schlecht eingeleitet und er und ich gucken uns an und wir sind wirklich, ich sehe in seinem Blick, dass wir einfach nur dich nicht enttäuschen wollen.
Oh nein.
So, okay, ja, dann probieren wir es mal. Ist auch nicht mal gut.
Nee, aber irgendwie ist dann doch eins zum anderen gekommen. Aber irgendwie war es wirklich, also nicht einmal war es eine geile Stimmung.
Ja, auch ganz weird. Wir beide haben auch gar nichts miteinander gemacht.
In wie viele Situationen habe ich dich eigentlich schon gebracht, die dir unangenehm waren?
Ja, ich bin dankbar für die Erfahrung. Ich liebe dich ja so, wie du bist. Ne? Also,
ja. Oh, scheiße. Ja, ja, nee, also es war wirklich einfach sehr gewollt und nicht gekonnt, keine Ahnung.
Ja, ist irgendwie ganz weird.
Hat einfach nicht geklickt zwischen denen und dann war es halt insgesamt sehr weird.
Ja, glaube ich.
Ich fand ihn auch einfach nicht so gut, muss ich sagen. Also ihn. So.
Ich glaube, das
nicht
hat
so,
mich auch
nicht
so gewiped,
so, weil du hast so krass von ihm erzählt.
Ohne Witz, ich glaube, das hat mich so enttäuscht, weil ich mit ihm so guten Sex schon hatte und ich wollte, dass du das auch erlebst.
Eigentlich hast du mir nur gegönnt. Ne?
Ohne Witz. Ja. Ich wollte, dass du weißt, was ich meine, wenn ich vom Sex mit ihm rede.
Ja.
Nee. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, so Jess, so das Kind, das mit Puppen spielt, ne? Und dann Alice und der Typ, so die Barbies und Jess einfach nur so,
Kiss!
Ja, genau das.
Oder genau das.
Ihr wart meine Barbie-Puppen.
Ja. Du hast uns missbraucht.
Ja. Ich bin ein guter Einfluss. Naja.
Ja. Und die anderen Dreier erzählen wir irgendwann eines Tages, wenn es einen Teil 4 gibt dann von uns, weil das sprengt, glaube ich, komplett den Rahmen.
Ihr hattet vorhin beide erwähnt, Jess, du sogar noch mehr, so ey, ich weiß, wie man performt. Ich weiß, was man macht, damit der Kerl sich denkt, ich bin eine Granate im Bett.
Mhm.
Jetzt brauche ich mal eine Anleitung. Wir gehen danach auf jeden Fall auf die andere Seite, die noch viel wichtiger ist. Ne? Wie achtet man auf seine Lust? Aber ich will jetzt schon noch gerne wissen, was sind so die Tricks? Also ne, wie werde ich eine Granate im Bett? Vielleicht auf Kosten meiner eigenen Lust, aber falls ich das möchte.
Ja, also was ich tatsächlich heute auch noch gerne mache, ich meine, also ein richtig guter Blowjob. Also ich kriege heute noch nachgesagt, dass ich sehr gute Blowjobs gebe und das lasse ich mir auch gerne sagen, weil das finde ich auch. Und ja, ich glaube, da gibt's einfach so ein paar grundlegende Sachen, auf die man achten muss. Also ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass man versuchen sollte, die Zähne aus dem Weg zu halten auf jeden Fall. Dann gerne so viel Spucke wie möglich. Also jetzt nicht, dass du da vielleicht die Niagara-Fälle hast laufen lassen, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Typen es geiler finden, je speicheliger das ist, sage ich jetzt.
Ja, der Trick ist ja, ihn so tief in den Hals zu stecken, dass du
dass die Speichelproduktion angeregt wird.
Ja, halt erstickst. Und dann kannst du diese ganze Spucke draufspucken. Und ich glaube auch, dass draufspucken Typen ultra geil finden.
Nicht jeder. Also manche finden es richtig geil.
Ich wurde immer gefeiert dafür.
Ich hab auch schon mal gefragt, so wie findest du das? Und da meinte auch einer so, nee, feiere ich jetzt nicht.
Also
so,
einer von 44 fand's scheiße.
Ja, also ich würde auch sagen, in der Regel die meisten finden es schon gut, aber... Ja, dann
muss das so spucken mit Wucht sein, weil ich bin eher so, ich kann das nicht. Also bei mir ist das dann so ein Faden.
Nee, das kann ja auch einfach runterlaufen.
Eher so tropfen lassen, würde ich schon sagen. Ich glaube, wenn du so drauf rotzt, ist das nicht so geil.
So du, es gibt mit Sicherheit auch dafür eine King. Ja, so ist nicht.
Wir gleich wieder hoch.
Ja, was mache ich noch gerne? Also ganz viel Blickkontakt während dem Blasen, das ist natürlich wichtig. So von unten schön nach oben gucken, da drehen die meisten auch schon durch. Dann auch viel einfach auch rumspielen. Was ich auch sehr gerne mache, was auch sehr gut ankommt, ist auch die Eier mal in den Mund nehmen, auch mal einsaugen und daran so ein bisschen rumlutschen. Dann auch mal nur die Eichel bespielen, nur mit der Zunge bespielen. Dann natürlich auch tiefer rein. Was ich krass finde, ich konnte früher richtig gut deepthroaten. Mittlerweile kann ich das nicht mehr. Also ich krieg einfach den Hals nicht mehr so geöffnet dafür.
Übungssache.
Ja, safe, dafür mache ich das
zu selten mittlerweile.
Und dann halt auch mit so einem leichten Unterdruck natürlich arbeiten, aber auch nicht zu fest, weil wenn man zu fest saugt, tut es natürlich auch weh. Also da muss man schon gucken, das richtige Maß an Unterdruck zu finden. Ja, und dann ein bisschen variieren, aber wenn es jetzt zum Beispiel kurz davor ist, dass er kommt, genau wie bei der Frau, einfach stupide ein und dieselbe Bewegung machen, bis es soweit gekommen ist.
Okay.
So, das wären so meine Blast-Tipps. Und dann beim Sex selbst, ja, ganz viel oben sein, ganz viel sich selber zeigen, ganz selbstbewusst sein, reiten, keine Ahnung, ihm auch mal wirklich an den Hals fassen, ohne zu würgen, aber einfach so, okay, du bist jetzt mein kleines Fickstück oder keine Ahnung, sowas, einfach ihm zu zeigen, dass du dir nimmst, was du willst und dann auch gerne mal mehr Arbeit übernehmen.
Ich glaube, wenn wir von Performance-Sex sprechen, dann bedeutet das eigentlich nur, als Frau aktiv zu sein. Ich glaube, dass sehr viele... ja auch das Bild haben, dass Frauen nur da liegen und nichts machen, oder es ist halt dieses klassische Missionarbild. Und ich glaube, wenn wir von Performance reden, dann reden wir einfach davon, dass wir auch viel klassische Männerrollen eingenommen haben, wie du eben sagst, auch zu würgen, viel anzufassen, zu greifen, leidenschaftlich zu küssen.
Ja, aber obwohl das mache ich ja heute auch. Also ich bin auch gerne oben. Kommen tue ich eher, wenn ich unten liege tatsächlich. Also ich würde nicht sagen, dass aktiv gleich Performance ist, sondern im Performance-Charakter einfach überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse geachtet.
Weil du vorhin noch meintest, du bist jetzt Pillow Queen und hast früher performt.
Nee, voll. Also ich bin am liebsten unten, aber ich bin auch gerne mal oben. So, also das nehme ich auch gerne ein, die Position so. Aber früher war ich, wenn ich performt habe, fast nur oben und habe es dem Typen einfach nur besorgt, ohne darauf zu achten, was mir eigentlich gerade gefällt.
Das heißt, performen ist für dich nur... ihm zu gefallen.
Ja. Ja, würde ich schon sagen.
Und jetzt gibst du keine Blowjobs mehr?
Doch, das mache ich ja auch gerne, aber ja, aus einer anderen Intention heraus. Also ich mache das eben schon gern, aber ich sage dann eben zum Beispiel auch, weißt du was, du gehst jetzt mal hoch und ich lasse es mir jetzt einfach mal von dir besorgen. Sowas hätte ich früher eben nicht gemacht. Weißt du, ich hätte dann drauf gewartet, dass er mich runterlegt oder sowas auch, was dann eher selten vorgekommen ist, weil natürlich jeder auch eher dankbar ist, nicht die Arbeit zu haben, sage ich mal. Ja, ist, glaube ich, in der Regel so.
Mhm. Aber ja, aber ich frage mich gerade selbst, was der Unterschied ist. Weil ich finde schon, dass übermäßig aktiv zu sein, und damit meine ich jetzt, lange Blowjobs zu geben, von sich aus auch den Blowjob zu initiieren, lange oben zu sein und so weiter. Natürlich bin ich jetzt auch oben, natürlich gebe ich jetzt auch Blowjobs, aber dieses extrem aktive, dieses so, es ist wirklich ein 50-50-Ding und kein 70-30. Oder auch, wenn ich jetzt devot bin, in Doggy, bin ich trotzdem total präsent und stöhne viel und achte auf Hohlkreuz. Und also, weißt du, das meine ich mit aktiv, dieses so, sich so bewusst sein über seine Handlungen und seine Wirkung. Das heißt eben genau das Gegenteil von sich fallen lassen und genießen, sondern dieses extrem aktiv und bewusst sein über sich selbst und wie man wirkt und was man tut, ist für mich Performance-Sex.
Du hast gerade einen guten Punkt gebracht. Ich glaube, bei diesem Performance-Sex früher, ich habe so viel mehr Stöhnen forciert. Also ja. ich stöhne heute auch so, ja. aber heute kommt es raus.
Ja, ja.
Und früher habe ich richtig forciert, ständig so.
Oder Bauch einziehen, Hohlkreuz.
Voll, dabei jetzt gut aussehen müssen.
Voll.
Ja, ja, das trifft's ganz
also
gut.
Also einfach diese Wahrnehmung heißt jetzt nicht, dass ich jetzt voll hässlich bin und mich gehen lasse und nichts mehr mache so, aber es ist sehr viel natürlicher jetzt. Es ist einfach so, wie es sich richtig anfühlt.
Ja,
so.
Voll.
Ich schaue nicht auch jetzt, keine Ahnung, bei mir, wie ich vorhin meinte, mit den Nippeln so, ich schaue nicht, dass die ganze Zeit die Nippel steif sind, so, sondern ich bin einfach so oder manche Positionen sind irgendwie weird und dann, ja, auch bei uns gibt es Rollen oder Zellulitis oder so.
Guter Punkt.
Und das ist halt heute voll egal.
Ich liebe mittlerweile Löffelchenstellung, also so auf der Seite liegen, wie er mich dann nimmt, am besten noch mit einem Bein über seinem Körper quasi so drüber.
Okay, jetzt stellt sich jeder richtig krasse Sachen vor. Was?
Und wenn ich dann da so liege, dann habe ich auch so Bauchrollen.
Ja, ja.
Früher hätte ich das niemals zugelassen, diese Position zu nehmen, obwohl die sich so schön anfühlt.
Ja.
Aber früher, diese Bauchrollen hätten mich irre gemacht. Das hätte ich niemals zugelassen, dass er mich so sehen könnte.
Ja,
was mir
voll.
Heute voll egal
voll.
Ist.
Oder auch bei Blowjobs so extrem darauf geachtet, dass er wirklich auch irgendwie, klar, natürlich nass ist, aber trotzdem so, ich sag mal, perfekt nass. Das heißt nicht, dass mein ganzes Gesicht voll ist, sondern so alles trotzdem hübsch und auch so darauf achten, dass man hochguckt und so weiter. Und wenn ich heute einen Blowjob gebe, dann liebkose ich den wirklich. Also ich,
mein kleiner Freund,
ich würde mich sehen, ich würde es mit diesem Mikro machen, aber ich nehme halt den Schwanz einfach so in die Hand und fahre auch einfach mit meinem Mund so an ihm lang, so wie so ein Kuss, so, aber so ein langgefahrener Kuss, ich kann es schwer beschreiben.
Ich weiß, ja, so ein langgesabber.
Ja, und wenn der halt dann auch richtig nass ist, dann ist halt auch irgendwie überall in meinem Gesicht Schnodder. Und das wären halt auch Sachen, die ich früher nie zugelassen hätte.
Ja.
Sondern jetzt bin ich so, okay, einmal am Ellbogen oder am Arm abwischen und weiter geht's so.
Ja.
Oder dass ich nach einem Blowjob ihn nicht geküsst hätte.
Mhm.
Was für ein Scheiß, Alter. Mhm. Weißt du, ich soll seinen Schwanz in den Mund nehmen, aber er küsst mich dann nicht mehr, oder was?
Obwohl, das ging ja eher von den Männern aus früher, muss ich sagen.
Ja, es gab keinen Mann, der zu mir das gesagt hat. Für mich zählte das zu der Performance. Mhm. Dieses so, ich bin die Traumfrau im Bett. Ich bringe ihn nicht in unangenehme Situationen oder in eklige Situationen. Ich bin die, die alles nimmt und die den ekligen Scheiß über sich ergehen lässt, aber an ihn spiegel ich ihn nicht.
Ey, du, ich stimme dir da so zu. Mhm. Früher wäre ich auch so gewesen. Ich habe niemals einen Kuss von mir forciert nach einem Bruder. Und mittlerweile, ich schwöre euch, wenn ich jetzt einem Typen...
Ja, natürlich küsst du mich.
Ohne Witz, wenn ich jetzt einem Typen einen Blowjob geben würde und der mir danach sagen würde, nee, ich will dich nicht küssen, würde ich sagen, hast du sie noch alle?
Ich lasse dich gleich deinen Sperma schlucken.
Ohne Witz, ich habe gerade deinen Schwanz im Mund gehabt und du möchtest mich jetzt nicht küssen, du Arschloch.
Voll.
Aber ich muss sagen, die Erfahrung habe ich jetzt aber auch nicht mehr gemacht. Also die Männer kommen in der Regel, ziehen mich hoch und knutschen mich erstmal ab danach.
Ja.
Das finde ich schon süß.
Ja, voll. Ja.
Da habt ihr jetzt richtig schon den Bogen gezogen von Performance hin zu, ne, die eigenen Gefühle beachten.
Mhm.
Wie komme ich dahin? Also wenn ich jetzt jemand bin, der eher Performance-Sex hat.
Ich glaube, das
dich
ist...
Dich selbst nicht so wichtig nehmen.
Ohne Scheiß, das ist genau das Gleiche, wie wir vorhin über die generellen Unsicherheiten gesprochen haben, weil dieser Performance-Sex kommt ja nur aus einer Unsicherheit heraus. Also das war ja nichts anderes, als dass ich dem anderen gefallen wollte, aber das Gefühl hatte, nicht ich selbst sein zu können, um zu gefallen. Und ja, wie Alice gerade sagt, nimm dich selbst nicht so wichtig. In der Regel, also die allermeisten Sexualpartner finden es eh geiler, wenn sie sehen, okay, der andere verliert sich gerade und der hat gerade nicht die Kontrolle. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich kriege auch heute noch gesagt, dass der Sex mit mir großartig ist, obwohl ich mich eben nicht so anstrenge zu performen und lasse mich einfach nur fallen. Und ich habe einfach viele positive Erfahrungen gemacht und ich habe mich da viel reflektiert, ich habe viel überlegt, was mache ich eigentlich, warum gefällt mir Sex nicht, was stört mich. Und auch in unserem Podcast haben wir da viel ergründet, glaube ich auch, oder?
Ja, es ist eben die Frage, die du dir selbst stellen musst, wieso hast du Sex? Und bei mir war dieser Performance-Sex einfach enorm an die Tatsache geknüpft, dass ich Sex habe, um mich selbst zu bestätigen, um mir ein gutes Gefühl zu geben, um weniger Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Und irgendwann mal kommst du halt an den Punkt, dass du dir denkst, so, wie anstrengend. Also, weil ich fühle mich ja nicht wirklich besser danach. Also es ist ja nur so ein vorgegaukeltes Selbstwertbestätigungsding. Aber am Ende hast du 2, 3, 4 Mal Sex mit jemandem, dann kommt der Nächste, dann musst du wieder von null anfangen. Du fühlst dich ja immer leer danach und der andere hat zwar ein tolles Erlebnis mit dir, weil er natürlich komplett bespaßt und bespielt wird, aber du selbst nimmst da einfach nichts mit. Und das ist nun mal bei Sex so. Du nimmst eigentlich immer was mit vom anderen. Du bist nie die Person, die du vorher warst, bevor du mit jemandem geschlafen hast. Und es klingt jetzt dramatischer, als ich es meine. Aber am Ende muss man sich trotzdem bewusst darüber sein, dass du immer etwas mitnimmst und immer ein bisschen anders bist und immer ein bisschen mehr Prägung hast. Und wie traurig ist es, dass der andere von dir ein Bild kennenlernt in so einer intimen Situation, das nicht der Realität entspricht, das nicht wirklich du bist, sondern du bist eine Rolle. Du bist einfach eine unterbezahlte oder nicht bezahlte Prostituierte. So haben wir agiert.
Voll. Apropos vorgegaukelt, ich habe früher auch so viele Orgasmen vorgetäuscht.
Oh Gott, alle.
Also wirklich, und das, obwohl ich echt wenig Probleme habe zu kommen. Also ich habe es da schon ziemlich leicht, aber ich habe so oft Orgasmen vorgetäuscht beim Sex mit Männern, einfach, ja, weil ich nicht zur Last fallen wollte, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt nicht komme, dann muss der sich hier noch abarbeiten, obwohl ich mir selber gerade den Arsch abgearbeitet habe, ja.
Also. Ja, aber auch kein Wunder, dass du nicht kommen kannst in einer Situation, in der du überhaupt nicht frei im Kopf bist, in der es überhaupt nicht um dich geht, also nicht, dass der andere sich nicht um dich kümmert, aber der kann ja noch so lange lecken und fingern und penetrieren und sonst irgendetwas. Ich konnte mir auch einen Vibrator hinhalten. Und es wäre nichts passiert, weil ich so weit entfernt war von mir selbst. Und das habe ich irgendwann mal realisiert, dass das einfach so viel verschwendete Energie ist. Auch noch an Menschen, die du ja nie wieder siehst. Das ist ja auch noch das Traurige. Hätte ich wenigstens Performance-Sex gehabt, einfach nur mit meinen Beziehungspartnern, dann könnte ich ja wenigstens sagen, okay, dem wünsche ich ja auch was Gutes. Ja, der hat wenigstens was davon und ich freue mich für ihn so. Aber das waren ja auch noch Menschen, die uns theoretisch egal waren, langfristig.
Voll. Du hast letztens noch sowas Geiles gesagt zu vorgetäuschten Orgasmen, von wegen, es könnte ja niemals zu einer Beziehung kommen,
ja,
weil ich ihm schon zu viele Orgasmen vorgetäuscht habe.
Ja, das ist wirklich ein Gedanke, den ich irgendwann mal hatte, weil ich immer Orgasmen vorgetäuscht habe, weil ich einfach nicht kommen konnte beim Sex. Ich meine, es ist einfach ein Thema bei sehr vielen Frauen. Ich meine, penetrativer Orgasmus ist schon super krass schwer. Dann kommt es auch mal drauf an, wie ist die Klitoris innerlich gelegen. Das geht nicht in jeder Sexposition. Das geht auch nicht mit jedem Penis und so weiter. Es muss so viel passen, damit das funktioniert. Dann äußerlich zu kommen, klitoral, ist natürlich auch eine Hemmschwelle, weil entweder fasst du dich selbst an, dann ist es auch schwierig, wenn es der andere macht, weil dann das,
ja. Der weiß halt nicht, wie du es
machst. Der weiß halt nicht so, du hast auch keinen Bock, dann sagen, okay, mach so und jetzt 10 Minuten lang, weil der weibliche Orgasmus ja eigentlich auch sehr langweilig ist, muss man sagen, also sehr monoton im Handling, wie man es macht. Und das war alles mir viel zu kompliziert und viel zu intim und ich habe mir dann einfach angewöhnt, es zu faken. Und es war echt krass, dass nie ein Kerl das gemerkt hat.
Ja, oder das ist echt krass.
Vor allem, wenn ich jetzt komme, ist es so anders. Also ich verhalte mich so anders.
Das ist vor allem auch so viel leiser als das, was ich vorgetäuscht habe.
Ja, oh mein Gott, ich war so unangenehm laut. Ach du Scheiße. Naja, und diese ganzen Typen, die ich im Bett hatte und denen ich was vorgegaukelt habe, auch teilweise Beziehungspartner, mir ist dann irgendwann mal klar geworden, ey, der kann niemals der Mann deines Lebens werden. Du kannst den nicht heiraten. Du kannst nicht mit dem deine Zukunft planen. Also nicht,
und dann hast du ihm schon zu viele Orgasmen vorgetäuscht.
Ich wollte so, aber so, ich kann doch nicht sagen, dass ich seit 2 Jahren lüge. So, das ist so schlimm. Oder auch bei längeren Freundschaft plus Sachen so. Du kannst doch nicht sagen, ja, Bro, ich habe immer gelogen.
Voll. Auf einmal kann ich nicht mehr kommen.
So, das ist halt, also das. Das ist halt so erniedrigend mir selbst gegenüber, was echt schade war, weil auch aus vielen Sachen nie was Ernstes werden konnte. Und ich meine, es sollte so sein. Ich wollte ja immer zu meinem Freund jetzt, den ich jetzt habe und alles ist toll. Und der weiß das auch. Und ich habe Orgasmen und das ist ganz, ganz, ganz anders, als es jemals zuvor war. Aber ich habe sehr viele Jahre auch ja den Schmerz fühlen müssen von dieser großen Lüge.
Ihr hattet ja jetzt viel darüber gesprochen, dass man sich auch gehen lässt und über Orgasmen, wenn sie denn dann echt sind. Wie geil ist es denn, wenn der Sexpartner sich so richtig gehen lässt und überhaupt nicht mehr, ne? Also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so ein Orgasmusgesicht oder Orgasmusgeräusche sind meistens nicht so schön.
Objektiv gesehen nicht.
Ne? Also so, wenn jemand auf der Straße so rumlaufen würde mit einem Orgasmusgesicht, würde ich mir denken,
würde echt fragen, ist alles in Ordnung?
Ja, ich würde erstmal hingehen und fragen, ob er Hilfe braucht.
Aber es ist halt unfassbar hot im Moment.
Auf jeden Fall. Ey, auch so Kleinigkeiten. Ich liebe das, wenn man beim Sex auf einmal beide so richtig verschwitzt sind und ineinander verschlingt, was ich normalerweise voll ekelhaft finden würde. Aber beim Sex ist das so geil, wenn es dann auch beiden so egal ist. Dieser eine Typ, der mit dem das so toll ist auch, der leckt mir dann über meinen schwitzigen Körper drüber. Und in dem Moment finde ich das so geil. Und nüchtern würde ich mir denken, was machst du da? Und auch generell, wenn du bei, also Männer sind ja prädestiniert dafür, eher leise zu sein beim Sex, was ich unfassbar schade finde, weil ein Mann stöhnen zu hören, ohne dass es forciert ist, also das ist einfach, dass wenn das so ein natürliches Stöhnen ist und du einfach hörst, dass er sich gerade gehen lässt, boah, wirklich, das ist bei mir, das würde meinen Orgasmus so beschleunigen einfach, weil mich das so heiß macht nochmal zusätzlich. Also wenn du einfach siehst, der andere verliert sich gerade völlig, finde ich unfassbar heiß.
Ich glaube, diese Erkenntnis, wie geil ich es finde, wenn der andere sich komplett verliert und natürlich ist und sich unkontrolliert gehen lässt, hat mir auch dabei geholfen, nicht mehr zu performen. Mhm. Weil ich mir dachte, was für ein Scheiß. Ich selbst stehe ja total darauf, wenn der andere mega natürlich ist und sich gehen lässt und ich ziehe da so eine Show ab, die ja eigentlich ja durchschaubar gespielt ist. Und ja, wie du schon sagst, es gibt nichts Geileres, als einen wirklich weirden Gesichtsausdruck zu sehen oder weirdes Stöhnen oder auch unkontrollierte Komplimente oder Berührungen, weil ich mir denke, boah, das ist so echt und das hat sowas ja fast voyeuristisches, wenn man den anderen dabei beobachtet, wie er geil ist. So, ich glaube, das macht mich so auch daran an, dass es wirklich so, dass ich so diese Voyeur-Position einnehme und den anderen bewundere beim Verlieren.
Ja, total.
Voll.
Wir hatten gerade eben in der Pause ja auch kurz drüber gesprochen, dass wir ja auch die Vermutung haben, dass das auch viel aus Pornos kommt, weil da ja auch Männer in der Regel keine Geräusche von sich geben und die Frauen umso mehr. Mhm. Ich habe da eine ganz lustige Anekdote noch. Wir hatten das nämlich in unserem Podcast auch mal kurz angeschnitten, auch mit diesem, wie toll das ist, wenn Männer sich eben auch gehen lassen können. Und dieser tolle Typ, mit dem ich mich momentan treffe, der hört den auch. Und als wir uns dann das nächste Mal gesehen haben und wir schon so zur Sache gingen, sage ich jetzt mal, guckt er mich so ganz verschmitzt an. Ich habe gehört, du hättest das also ganz gern, wenn ich auch ein bisschen lauter bin. Aha. Ich gucke ihn an, ich so, ja, also wenn das natürlich ist, finde ich es ganz toll. Und dann hat er das auch zugelassen und es war so heiß, das klang so gut, das hat mir richtig gut gefallen, dass er das dann auch zugelassen hat.
Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, einen Podcast zu haben, in dem du offen und ehrlich bist. Du kannst einfach nur so die Folge schicken oder hoffen, dass er es hört.
Hör das und halt dich dran.
Wäre es denn schwierig gewesen, ihm das persönlich zu sagen?
Überhaupt nicht.
Also dir fällt sowas leicht oder fällt euch beiden sowas leicht?
Ich glaube, das Problem ist halt, dass wenn du ihn damit konfrontierst, du immer die Angst im Kopf hast, dass er das nicht gut findet oder dass du ihm das Gefühl gibst, dass so wie er ist nicht reicht. Also jetzt nicht bei Techniken, wenn es jetzt darum geht, wie ich es gerne habe, wie du es mir selbst machst oder so oder mich küsst oder irgendwelche bestimmte Stellen, die ich mag, das ist was anderes. Aber ihn damit zu konfrontieren, kannst du bitte lauter sein. Du weißt ja nicht, ob der andere einfach es mag, leise zu sein.
Voll, oder ob er einfach wirklich, also ob er sich jetzt zurückhält oder ob er einfach wirklich keine Geräusche von sich gibt. Weil ich finde das jetzt auch nicht nice, wenn dann ein Typ irgendwie so forciert, auch Geräusche von sich zu geben, sage ich mal. Also
ich hatte auf jeden Fall das Problem in einer meiner Ex-Beziehungen, weil wir eben auch im Podcast sehr offen und ehrlich gesprochen haben und ich auch offen gesagt habe, wie sehr ich es liebe, so richtig intensiv leidenschaftlichen Sex zu haben. Und das bedeutet jetzt nicht krass hämmern, ja, und stumpf ficken so, sondern einfach so, so einfach so viel sein und viel nehmen und genießen. Und einer meiner Ex-Freunde war einfach ein unfassbar nüchterner Typ. Und ich weiß noch, wie er zu mir kam und mich anschaute und wirklich ganz, ganz traurig war und meinte, sagten, ich bin einfach nicht so leidenschaftlich. Und es tat mir so leid, weil was machst du in solchen Situationen? Ja, klar. Sagst du ihm dann so, ja, aber streng dich mehr an. So, ist halt schwer. Deswegen, mir fiel es immer sehr viel schwieriger als dir, konkrete Anweisungen zu geben oder zu sagen, was ich mag, weil ich immer ganz schnell in dieser Position war, dass ich Angst hatte, den anderen zu verletzen oder selbst zu viel zu sein. Ich finde das echt einen schmalen Grat, weil es ist auf jeden Fall berechtigt, sagen zu dürfen, was einem gefällt. Mhm. Aber wo ist da die Grenze zwischen meiner Befriedigung und seiner Kränkung?
Ja, und seiner Art oder so. Ja. Auch, ja. Also wenn es jetzt zum Beispiel um meine Befriedigung geht, wenn er mich jetzt zum Beispiel leckt, dann finde ich es absolut legitim und in der Regel ist dein Gegenüber auch dankbar dafür, wenn du sagst, wie du es am liebsten hast. Wenn ich zum Beispiel geleckt werde, ich mag das wahnsinnig gern, wenn am Kitzler selbst so ein leichter Unterdruck entsteht. Wenn er so ein bisschen saugt, den Kitzler einsaugt und dann mit der Zunge daran rumspielt, aber eben auch nicht zu fest zum Beispiel. Ne? Und da kann ich ja die besten Anweisungen geben, wie er es mir am besten besorgen kann. Und wenn er dann sieht, wie ich den Kopf verliere, ist es doch eine Win-Win-Situation einfach für beide. Aber das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass uns Frauen auch so ein bisschen antrainiert ist, nicht zur Last zu fallen, zu gefallen.
Auf jeden Fall.
Und es dementsprechend schwieriger ist, weil ein Mann klischeehaft betrachtet, nimmt sich einfach das, was er braucht. Und wir Frauen müssen darum bitten, sozusagen, in dieser klassischen Rollenverteilung. Und das ist einfach eine echt undankbare Position, weil du sehr viel Selbstvertrauen und Mut brauchst, das auch zu kommunizieren. Und das ist natürlich der richtige Weg, wie du sagst. Aber ich finde es nach wie vor sehr schwer. Und mir fällt das eigentlich nur leicht in längerfristigen Beziehungen. Also ich glaube nicht, wenn ich jetzt Single wäre, dass ich das bei kurzen Liebschaften könnte. Ich glaube, ich würde den einfach so nehmen, wie er ist und ja, einfach schauen, ob wir viben. Ich hatte ja auch ganz lange so diese romantische Vorstellung in meinem Kopf, dass mein perfekter Mann einfach zu mir passt. Ja, alles, was er mag und macht, ist einfach genau das, was ich mag.
Ja, ich sag mal, ich würde jetzt auch nicht direkt von Anfang an so eine Anleitung geben, so besorgst du es mir richtig, sondern natürlich erstmal es dazu kommen lassen und gucken und wie es sich anfühlt und dann mit der Zeit halt erklären, wie ich es am liebsten mag. Oder was ich auch geil finde, wenn man schon noch gar nichts miteinander hatte, aber schon in so einem Sextalk ist und dann eben gefragt wird, worauf stehst du, dann beschreibe ich ganz detailliert, was ich will.
Ich glaube auch wichtig zu betonen, und das ist auch so eine Erkenntnis, die wir beide durch unseren Podcast haben, weil wir sehr viel von unserer subjektiven Meinung sprechen und was uns gefällt und wir immer wieder damit konfrontiert werden, dass es da durchaus Unterschiede gibt.
Auf jeden Fall.
Sei es beim Lecken, beim Fingern, welche Techniken man mag, welche Sexstellungen man mag. Und ich glaube, es ist einfach echt wichtig zu realisieren, dass jeder Mensch anders tickt und offene Kommunikation ist the key, auch wenn es schwerfällt. Aber du kannst das einfach nicht pauschalisieren. Wir können jetzt auch sagen, wie für uns der perfekte Blowjob ist. Aber wer sagt nicht, dass es auch Männer gibt, die ihn total trocken mögen und am besten nur die Eiche küssen, ja?
Und es gibt genauso Männer, die gar nicht auf Blowjobs stehen, was auch völlig in Ordnung ist.
Voll. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, sich intensiv, offen und ehrlich und tiefgründig kennenzulernen und ja, dem anderen auch den Raum zu geben, so ehrlich zu sein. Ich war immer sehr dankbar, wenn er der Typ von sich aus gefragt hat, gefällt dir das? Gibt es noch mehr, was du ausprobieren möchtest? Und dann entsteht dieser Dialog, den ich auch gerne angenommen habe. Da fiel es mir leicht, darüber zu reden, aber von mir selbst aus, boah, es kam mir immer vor wie eine Kritik und das ist natürlich falsch, aber am Ende war es so.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Es tut mir jetzt total leid, ihr seid super.
Wir haben schon wieder viel zu viel geredet.
Nein. Oh, ihr seid super tiefgründig rangegangen. Aber da fällt mir ein, ihr habt gerade gesagt, manche Männer mögen Blowjobs, manche mögen keine. Und da ist mir was eingefallen aus unserer Domina-Folge, und zwar eure Abschlussworte. Steckt mehr Finger in Po's. Und ich finde, das passt so schön, ne? Manche mögen es, manche nicht. Und ihr sagt aber, wahrscheinlich mögen es mehr als es zulassen. Gibt's da was, worauf man von der Po-steckenden Seite, also der Fingerbesitzer, worauf man achten sollte?
Also generell immer einen Handschuh benutzen, so einfach um, also.
Warte mal, redest du vom Job oder privat?
Ich wollte jetzt gerade sagen, also ich rede jetzt eher privat.
Ich sag mal so, also wenn ich das jetzt privat probiert habe, dann habe ich auch einen Handschuh getragen. Echt? Weil ich aber auch nicht in einer Beziehung, ich sag mal so, ich glaube, es wäre vielleicht auch was anderes, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, so, aber das ist dann irgendwie, ich glaube, da haben sich einfach beide Seiten mit wohler gefühlt, weil das einfach nochmal so ein, ja, wie so ein kleines Kondom einfach drüber ist. Mhm. Natürlich sollte der Gegenüber auch gespült sein, damit du da keine Kacke mit rausholst. Und ich habe immer einen Handschuh noch dabei verwendet, einfach vor allem, wenn ich das bei jemandem gemacht habe, dann war das ja oft auch das erste Mal so. Und ich glaube, dass der Gegenüber sich damit einfach auch sicherer fühlt, gerade wenn es das erste Mal ist, dass dann da noch eine Schutzschicht zwischen ist, dass falls da noch ein bisschen Kacki drin ist, dass ich mich dann nicht ekeln muss oder so, sage ich mal. Und ich kann von mir behaupten, dass ich sehr gute Prostata-Massagen gebe. Ich habe aber auch sehr lange Finger, muss man dazu sagen. Das heißt, ich kann die sehr gut ertasten. Bei vielen Männern liegt die relativ weit hinten, wo es dann auch schon mal schwerer sein kann, dran zu kommen. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum Anal für Männer so geeignet ist. Das ist ja quasi deren G-Punkt. Und dann gibt's da ganz verschiedene Techniken, auf die man achten kann. Also ganz wichtig ist natürlich, wie bei allen Analspielen, ganz, ganz, ganz viel Gleitgel. Weil der Hintern hat keine eigenen Drüsen, die Feuchtigkeit produzieren. Das heißt, ganz viel Gleitmittel natürlich. Und dann ist das so ein bisschen wie, als würde man bei einer Frau den G-Punkt stimulieren. Also mit dem Finger eben rein und nach oben drücken. Und dann
wenn er ein Missionar ist.
Genau.
Sozusagen. Nicht, wenn er ein Doggy ist, ja, andersrum.
Dann nach unten drücken, danke. Dann nach unten drücken. Also Richtung Penis drücken, ja, sage ich mal. Und dann ertastet man die Prostata auch relativ leicht. Das ist so, ich sag mal, so eine Haselnuss großer Knubbel, den man dann da spürt. Und vielleicht ein bisschen größer, je nachdem, wie groß die halt ist. Aber man kann die relativ gut ertasten. Und auch da ist Kommunikation ganz wichtig, weil manche Männer mögen das wahnsinnig gern, wenn man richtig hart dagegen drückt und richtig hart dagegen massiert. Andere mögen nur eine ganz leichte Massage da dran.
Das ist genauso wie der Kitzler, der einfach unterschiedlich empfindsam
voll
ist bei Frauen.
Total.
So, manche wollen es einfach härter und manche sind total sensibel da. Mhm. Und genauso ist es mit der Prostata.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so eine vorwärts kreisende Bewegung sehr gut ankommt. Also, dass man quasi hinten in so Halbkreisen die Prostata nach vorne hin umspielt. Das war so meine Erfahrung, dass das sehr gut ankommt. Und dann generell sich einfach rantasten und probieren, was sich gut anfühlt.
Ich finde es interessant, dass du das mit dem Handschuh gesagt hast, mhm, weil ich habe das privat noch nie gemacht. Ich muss sagen, dass noch nie einer das wollte. Ich versuche meinen Freund noch ein bisschen zu überreden. Irgendwie will er das nicht. Und ich zwinge ihn natürlich nicht.
Natürlich nicht. Um Gott, das würde ich auch niemals machen. Ich schlage das vor und ich lege das ans Herz, das einfach mal zu probieren. Aber ich würde niemanden dazu nötigen.
Aber
nicht
ist,
wie dich.
Es ist nicht wie mich. Klar, mich darfst du nicht brauchen. Aber es ist krass, dass du das sagst, weil ich hätte instinktiv keinen Handschuh genommen. Mhm. Ich verstehe total deine Hintergründe, wieso. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich einfach kaum Fingernägel habe. Also ich schneide die immer mega kurz. Und ich glaube, das ist so der einzige Horrorgedanke, den ich habe, dass Kacke zwischen den Nägeln ist. Weil alles andere kannst du ja irgendwie abwaschen.
Ja.
Und natürlich muss er gespült sein. Also wenn er nicht gespült wäre und es einfach ausprobieren möchte spontan, dann definitiv
mit Handschuh. Würde ich es auch nicht mit Handschuh machen.
Doch, hätte ich kein Problem damit.
Obwohl, doch, habe ich sogar schon mal gemacht. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Okay. Würde ich auch machen scheinbar.
Wow. Und was ich noch zu Analsex generell sagen wollte, weil wir beide ja auch am Anfang gesagt haben, also du warst Flop, ich war Top. Ist jetzt auch nicht so, als hätte ich ständig Analsex, ne? Aber ich kann durchaus Analsex genießen, dann aber auch nur in längerfristigen Beziehungen mit viel Vertrauen und so weiter. Es hat irgendwie was so mega Perverses und ich glaube, dieses mega Perverse turnt mich an. Ich glaube, wenn ich das jetzt regelmäßig hätte, würde es mich wahrscheinlich gar nicht so anmachen, als wenn es sowas Besonderes und Verruchtes wäre. Weil ich denke auch so, ja, oh geil. Und es sich dann irgendwie auch selbst machen. Gleichzeitig ist es halt todesgeil. Aber genauso beim Fingern wie beim Analsex oder bei der Penetration. Es ist super wichtig, wenn du mal drin bist, drin zu bleiben. Der schmerzhafteste Punkt ist, also außen sind ja die Schließmuskeln. Und die Schließmuskeln, die als erstes gedehnt werden, sage ich mal, immer so diese Fingerspitze oder die Penisspitze, die eindringt. Das ist der schmerzhafteste Moment. Ab dem Moment, wo du drin bist und dann innerlich stößt, ja, du kannst ja natürlich rausgehen, aber halt nicht komplett raus und genauso mit dem Finger drin bleiben und innen drin einfach den Finger bewegen, nicht mit dem Finger raus rein, raus rein, raus rein. Das ist super schmerzhaft und ich glaube, das ist auch echt eine Pauschalaussage, Das finde ich wichtig zu beachten.
Plus, wenn man das erste Mal auch macht, alles ganz, ganz langsam angehen.
Boah, ja.
Nicht den Finger reinhämmern, sondern wirklich erstmal die Fingerspitze, den Schließmuskel sich dran gewöhnen lassen. Also nichts übertreiben, ganz langsam rantasten an alles.
Wenn es mal gedehnt ist, dann kann man auch ruhig aktiver sein, sage ich mal. Es muss jetzt nicht immer alles so in Zeitlupe passieren. Aber gerade für diese Anfangsphase viel Zeit lassen und das auch dann einfach genießen. Ich glaube, das Schlimmste bei analen Spielen ist der Kopf. Der Kopf ist dein Endgegner, weil du denkst, oh, habe ich da Kacke, ich muss pinkeln.
Bin ich jetzt schwul?
Bin ich jetzt schwul? Frage ich mich auch immer. Und wenn man den ausschalten kann und sich einfach denkt, boah, ich gönne mir jetzt irgendwie was geil Perverses, so, dann kann das halt auch richtig toll sein. Und auch noch ein Funfact zur Prostata, wer es nicht in den Arsch mag, der kann auch Dilatation ausprobieren. Bedeutet.
Nennt sich auch Sounding heutzutage.
Das habe ich noch nie gehört, aber ja.
Doch, ja. Ich habe schon ein paar Mal gehört, deswegen wollte ich es erwähnen.
Da kann man eben mit einem Gummistab oder einem Metallstab, je nachdem, was man lieber hat. Ich finde es mit Gummi ein bisschen besser, weil es flexibler ist.
Plus der Metallstab kommt nicht bis an die Prostata dran.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie lange er ist so.
Nee, das muss ja durch so eine Biegung quasi durch.
Ja, ich glaube auch, dass das auch
wo
geht
muss
mit
der Stab
Energie.
Durch?
Kurzer Anatomieausflug. Die Prostata ist ein schwammartiges, wie heißt das? Gewebe, schwammartiges Gewebe. Und dieser Schwamm umschließt die Harnröhre. Der geht um die Harnröhre herum. Das heißt, wenn man jetzt mit einem Dilatator, also so einem Sondierungsgerät, sage ich jetzt mal.
Gummistab,
Gummi, was auch immer, die Harnröhre reingeht und die wirklich bis nach unten, man merkt das, ich kenne das halt noch aus dem Krankenhaus, wenn dann so ein kleiner Widerstand kommt, dann bist du an der Prostata. Den muss man überwinden und wenn man das geschafft hat, dann ist der Dilatator in der Harnröhre in der Prostata drin. Darauf
und
wollte sie hinaus.
Das ist eigentlich auch eine krasse Orgasmusgarantie. Also
okay, also wenn ihr keinen Finger im Po haben wollt, dann schiebt euch einen Stab vorne durch die Harnröhre.
Und Leute, bitte jetzt nichts, also
so
nicht einfach so zu Hause nachmachen. Bitte holt
euch
da
Videos an.
Dafür entsprechende Gerätschaften. Holt jetzt bitte keinen Ast von draußen einfach rein, ja?
Dann ja, sagt sie, die im Kindergarten irgendwelchen kleinen Jungs einen Holzstock in den Penis gesteckt hat, ne?
Was?
Ganz kurz noch zur Dilatation, wenn ich so, ich jetzt komme gleich gerne, aber bitte achtet
Leute,
da auch ganz, ganz stark.
Gerade Richtung Ende kommen.
Auf Hygiene. Mann, desinfiziert die ganze Scheiße, sonst kriegt ihr eine Harnwegsinfektion.
Richtig,
so.
Richtig viel desinfiziert.
Das wollte ich sagen.
Ja,
aber gerne ohne
zu
Alkohol.
Profis.
Ja. Oder das. Okay, Entschuldigung, weiter.
Nein, Jess hat einfach nur im Kindergarten ein paar Jungs missbraucht, alles gut.
Ich habe ihnen meins gezeigt, sie haben mir ihres gezeigt und ich habe einen kleinen Mini-Ast in die Harnröhre reingesteckt, okay? Punkt.
Aber er wollte es auch.
Ja.
Okay.
Das ist die Geschichte.
Das war's auch schon.
Ich würde sagen, das lassen wir jetzt so stehen.
Sehr gerne.
Ich würde sagen, die Zeit ist gekommen, endlich den Cliffhanger vom Anfang aufzulösen. Wie
ich weiß
ist
schon
es
gar
denn?
Nicht mehr, von was du sprichst.
Nee, ihr habt doch beide jetzt so Minen, so, oh shit, was kommt?
Was kommt jetzt noch?
Also, wie fühlt sich denn so eine Domina, wenn sie zum Dom geht, um mal die andere Seite auszuprobieren?
Ah, oh, das habe ich ganz vergessen.
Oh mein Gott.
Stimmt.
Oh mein Gott.
Das war tatsächlich eine Fantasie, die ich einfach so voll drin habe. Ich habe auch zu Alice immer gesagt, ey du, vielleicht muss ich mir irgendwann auch mal einen buchen, weil ich will unbedingt diese Seite einfach mal erleben. Es kam dann anders. Ich habe über irgendeine Online-Dating-App einen Typen gefunden, den ich zuerst so nur attraktiv fand. Und der hatte dann relativ schnell beim Schreiben gesagt, ey, aber ich bin wirklich sehr dominant, also ich bin schon wirklich ein Dom, ich stehe schon wirklich auf so einen Scheiß. Wo ich meinte, super, ich habe voll Bock, das auszuprobieren. Also ich habe mich mega drüber gefreut, ich fand das großartig. Und tatsächlich hatten wir dann unser erstes Date sogar im Vabali und sind dann zu ihm. Und wir haben uns sogar ein paar Mal getroffen, der war echt super kreativ, der hat einfach ganz, ganz viele Spielsachen selbst gebaut. Der hat zum Beispiel, der liebt es Fesselspielchen an Metallrohren. Also der hat ganz viele Spielsachen und dann, weiß ich nicht, irgendwelche krassen Dinger aus so Metallrohren gebaut und verschweißt. Und da hat er dann diverse Spielzeuge dran befestigt, sage ich mal. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, das war der perfekte Mann, dem ich mich so hätte hingeben können, weil ich habe mich super safe gefühlt bei ihm. Ich habe auch mit ihm vorher Safe Words besprochen, dass wenn ich mich wirklich nicht wohlfühle, dass wir das auch jederzeit abbrechen können. Ich habe ihm mega vertraut, ich konnte mich sehr, sehr gut fallen lassen auch, konnte mich richtig in seine Hände begeben. Und der hat echt krasse Sachen mit mir gemacht. Also ich beschreibe es jetzt einfach. Der hatte zum Beispiel so ein Gerät, Gestänge, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das war wie so ein Rahmen. Ich lag auf dem Boden und meine Beine wurden da drin eingespannt, so dass die quasi froschschenkelartig zur Seite und nach unten guckten, sage ich jetzt mal. Und ich wurde da drin halt komplett eingespannt. Ich war richtig bewegungsunfähig. Meine Hände waren gefesselt, meine Beine waren gefesselt, nur mein Kopf war noch ein bisschen frei. Und an meiner Pussy hatte er befestigt eine Fickmaschine und einen Magic Wand. Ein Magic Wand ist ein unfassbar starker Vibrator, der sieht ein bisschen aus wie so ein Mikrofon. Und er fand das ganz, ganz toll, mich darin einzuspannen, mich mit diesem Ding bearbeiten zu lassen und einfach nur da zu sitzen und sich dieses Spiel anzugucken, bis ich verzweifelnd schreiend ihn angefleht habe, dass er bitte aufhört, weil ich schon überreizt war. Also ich bin nicht nur gekommen, ich bin wirklich völlig drüber gewesen auch schon. Ich hätte natürlich jederzeit mein Safe Word sagen können, aber es hat in die Situation gepasst, dass ich ihn gerade so angefleht habe, sage ich mal. Meine inneren Schamlippen und meine Kitzlerkapuze waren so geschwollen. Ich habe das noch nicht gesehen.
Das schlimmste Foto ever.
Ohne Witz, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte wirklich, der hat die nachhaltig geschädigt. Das war wirklich, meine inneren Schamlippen sahen aus wie Weintrauben.
Boah, das war so richtig, richtig, richtig übertrieben verkackte Hyaluronlippen.
Ja, ja, es war wirklich, als wäre die aufgespritzt worden, so sah das aus, weil die einfach so penetriert wurde, diese arme Maus da unten, ey, wirklich, das war übel. Ja, und dann hat er noch so Spielchen mit mir gespielt, wir wollten ein Bier zusammen trinken, er hat die aufgemacht und holt dann so einen Hundenapf und kippt mein Bier in den Hundenapf, den ich dann halt vor seinen Füßen trinken musste und sowas alles. Oder
boah, mit dem Piercing.
Wollte ich gerade erzählen. Der hatte auch so raffinierte Ideen, weil, wie gesagt, ich habe ja ein Nippelpiercing und ich weiß nicht mehr, wie es zu der Situation kam. Auf jeden Fall hatte ich hinterm Rücken die Hände befestigt. Und er hat mit einfach nur einem ganz dünnen Bindfaden, den hat er um mein Nippelpiercing gemacht und über meinem Kopf an einer Stange befestigt, so dass ich aber auf Zehenspitzen stehen musste. Das heißt, ich konnte mich nicht festhalten und stand nur an meinem Nippelpiercing befestigt auf Zehenspitzen da. Und sobald ich mich bewegt hätte, hätte es halt wirklich wehgetan. So stand ich dann einfach eine Weile da und der fand es schön, mich so verzweifeln zu sehen. Irgendwann musste ich pinkeln. Ich stand dann da, ich so, du, ich muss pinkeln. Er guckt mich an, ja, lass laufen. Nein, ich lass jetzt bestimmt nicht in deiner Wohnung einfach auf dem Holzboden meine Pisse laufen, sag mal. Ja, nee, mach doch. Und dann habe ich halt irgendwann rot gesagt, mein Safe Word, weil das wollte ich wirklich nicht. Dann hat er mich auch sofort losgemacht, ich bin auf Klo gegangen. Es war wirklich, also er wäre niemals wirklich über meine Grenzen hinausgegangen. Ich wollte mich ja selber auch ein bisschen challengen. Deswegen habe ich das ja auch alles mitgemacht, bis zu dem Punkt, wo ich halt gemerkt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das hat er jederzeit respektiert. Bei ihm ging das Ganze aber auch ein bisschen weiter. Also er wollte auch, dass ich ihn Daddy nenne. Dazu muss ich sagen, ich finde das eigentlich sogar eine sehr heiße Bezeichnung, habe mich damit aber nicht gut gefühlt, weil ich ein ganz schwieriges Vaterverhältnis habe. Naja, ist auch egal. Deswegen hat sich das für mich nicht gut angefühlt. Wir haben uns dann auf mein Herr geeinigt. Und fand ich dann so im sexuellen Kontext, sage ich mal, auch ganz sweet irgendwie, aber der wollte das auch in der normalen Kommunikation. Also er wollte wirklich dauerhaft der Dom sein und ich dauerhaft quasi seine Sklavin. Und es war dann einfach, also ich fand es ganz, ganz toll, diese Erfahrungen zu machen. Ich habe aber gemerkt, das ist nicht meins. Das ist mir zu extrem, das ist völlig fein so, aber das, ja, hat mich dann insgesamt nicht so erfüllt, muss ich sagen.
Aber immerhin kostenlos.
Immerhin kostenlos. Und wirklich, ich hätte es mit keinem anderen probieren wollen. Ich habe mich jederzeit so 100% sicher und gut gefühlt.
Ach, schön.
So devot ist dann Jazz aber doch nicht.
Nee, das war dann ein bisschen ein Ticken zu viel.
Da kam dann doch die Domina raus.
Aber war doch dann mal eine Erfahrung, oder?
Ich bin total dankbar dafür, wirklich, weil das wäre mir ständig im Kopf gewesen und ich bin richtig froh, die Erfahrung gemacht zu haben, ehrlich.
Ihr Lieben, ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben, dass ihr bei mir im Podcast wart und so offen und so cool erzählt habt und so viele wichtige Punkte gebracht habt.
Ich wollte nur sagen, danke für deine tollen Fragen.
Es war uns
wirklich
ein Fest.
Ehrlich.
Und es tut uns leid, dass wir so viel geredet haben.
Nein,
weil ich ausgerastet bin.
So schlimm. Nein, es war wirklich, wirklich schön.
Okay.
Möchtet ihr denn noch ein Schlusswort haben?
Fühlt euch selbst, Leute. Macht nichts, nur um anderen zu gefallen. Es ist okay, klar, auch mal den Genuss des anderen in den Vordergrund zu stellen. Aber am allerwichtigsten ist, dass du selber glücklich bist, dass du dich selber gut fühlst und nimm dich selber nicht so wichtig.
Und habt Spaß. Habt ganz viel Spaß, weil Sex und Flirten und Kuscheln und Küssen und all die Sachen, das sind die Spielsachen der Erwachsenen.
Ja, ist
nutzt
so.
Nutzt sie und gönnt sie euch gerne.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke,
danke
dir.
Auch.
Oh, das ist ich will so jetzt jeden Monat.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.